Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich empfinde auch oftmals gute Laune, wenn ich mit sehr viel Ruhe durch einen Discounter gehe und mir Lebensmittel kaufe, aber nicht in diesem Modus, man erledigt schnell einen Einkauf, sondern in einem Modus, und das war ja was man in der Pandemie, glaube ich, oft tatsächlich auch produktiv erfahren hat, aus kleinen Freuden viel zu machen oder aus Dingen, die eigentlich gar nicht freudvoll sind, was Freudvolles herauszunehmen. Mhm. Wie zum Beispiel, ich habe Musik gehört und habe Aldi eingekauft und das war von vorne bis hinten schön. Dieser ganze Vorgang sozusagen, weil man hat irgendwie gedacht, das ist wirklich ein ganz gutes Album und man hat sich Zeit genommen dafür und diese Wertschätzung von Dingen, die eigentlich als traurig besetzt sind. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Buckeberg-Erfahrung. Schön, dass ihr alle da seid und schön auch, dass mein heutiger Gast da ist. Er ist ein Ausnahmetalent, sagt man immer, obwohl das ein merkwürdiger Begriff ist, aber es ist wirklich unfassbar, wie er mit wenigen Büchern quasi die komplette deutsche Literatur irgendwie, ich möchte fast sagen, auf den Kopf gestellt hat. Und auch ich habe ihn mit riesengroßer Begeisterung gelesen, deswegen freue ich mich tierisch, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Live Rand.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute gekommen bist, live. Wir fangen einfach mal, ich würde sagen, wir arbeiten uns mal so ein bisschen biografisch durch. Du bist in Frankfurt geboren, aber in Maintal aufgewachsen. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Frankfurt.
Ja, das ist eigentlich eine Zusammenstellung aus vier verschiedenen Dörfern, die dann zu Maintal zusammengefasst wurden in den 70er Jahren. Und das ist, diese vier Dörfer verbinden eigentlich die beiden Städte Frankfurt und Hanau. Mhm. Also sozusagen, wenn Frankfurt endet, beginnt kurz Maintal und dann beginnt Hanau im Osten. Ja. Genau. Und das ist nicht von der S-Bahn erschlossen, was ist so ein bisschen, was die Maintaler provinzieller macht, als sie sein müssten, weil eigentlich sind wir ziemlich nah. Also wir, ich habe gar nicht so ein Wir-Gefühl zu Maintal, ehrlich gesagt. Allerdings zu der Landschaft schon, aber nicht unbedingt zu den Menschen. Ich habe da auch gar nicht so viele, also meine Eltern leben da, aber nicht viele Freunde, die noch wirklich dort leben. Ja. Leider auch. Aber durch diese Nähe zu, also eigentlich sind wir Maintaler sind eigentlich nah an der City von Frankfurt am Main. Das sind nur so 12 Kilometer bis zur Börse ungefähr. Mhm. Und man ist auch schnell da, aber trotzdem ist es faktisch Dorfstruktur.
Aber das ist ja dann wahrscheinlich auch so, wenn du auch sagst, dass du gar nicht mehr viele Freunde da hast, dieses kleinstädtische, fast dörfliche, das ist ja auch etwas, wo man einfach schnell weg will, wenn man da aufwächst.
Ja, also beziehungsweise ich habe mich immer schon noch mit Frankfurt identifiziert und es war dann irgendwie schon der, auch was ich so auch vielleicht als Heimatstadt empfunden habe, aber faktisch habe ich nie in der Stadt gewohnt. Also ich war dann, es ist auch jetzt immer noch so ein bisschen noch so ein Gefühl von, dass ich so, wenn ich für irgendwas Frankfurt Connected das angefragt werde, dann und dann sprechen die Leute immer so von Heimspiel, wenn ich dann eine Lesung habe und so, denke dann so, ja, das stimmt jetzt mittlerweile wirklich leider nicht mehr, weil auch diejenigen, die Frankfurt City gewohnt haben, mit denen ich früher irgendwie dann auch, wenn ich dort war, auch ausgegangen sind, die sind mittlerweile auch großteils nach Berlin gezogen oder in Familienkonstellationen ein bisschen verschwunden. Dadurch ist das, kann ich nicht sagen, ich habe natürlich eine starke so, natürlich, ja, die Stadt, die mich sozialisiert hat oder so als Jugendlicher geprägt hat, schon da auch eine emotionale Verbindung und ich laufe da wahnsinnig gern rum. Ich war in den letzten 3 Wochen irgendwie zweimal da, jeweils kurz und dann so durch Frankfurt City gelaufen und dachte wieder so, meine Güte, ja. Hier sieht es wirklich super aus, auf seine Art. Und dann war ich aber auch wie so von mir auch total enttäuscht, als ich dann mit so 2 Leuten, die da wohnen, unterwegs war. Die zeigten mir lauter Orte, die ich nicht kannte. Irgendwie ein total gutes chinesisches Restaurant und so eine Bar, wo man klingeln muss. Gleich 2 Bars, wo man klingeln muss, wo ich noch nie wusste, dass es die gibt, so diese Klingelbars. Und dann bin ich am Ende des Abends noch so, um mich zu besänftigen, noch so in der Terminusklausel eingekehrt. Dachte, okay, ja, das kenne ich noch,
sozusagen. Aber diese Klingelbar ist auch so ein neuer Trend, ne? Diese Speakeasies irgendwie, wo dann auch so, es gibt in Berlin, glaube ich, jetzt auch eine, wo man im Späti durch den Kühlschrank muss, um in die Bar zu kommen.
Ja, das ist aber auch schon, das glaube ich, dieses, war das dann an der Heinrich-Heine-Straße, oder? Diese,
ich glaub, ja, sogar ja, ein ich
Club.
Glaub,
ja. So, ja. Ja, aber das ist jetzt auch schon länger, ich meine, auf der Brunnenstraße, ich dachte neulich, gibt es eigentlich noch, da gibt es so eine, bisschen so eine teure Cocktailbar, wo dann aber so Hip-Hop-Guys eigentlich an der Bar stehen und die Cocktails machen. Du musst auch klingeln, es steht immer closed vorne dran. Also es ist ja auch, die gibt es aber auch schon vor 10 Jahren. Also ganz neu ist der Trend, glaube ich, nicht. Und zu Frankfurt passt es irgendwie auch sehr, sowas. so scheinbar Elitäres. Ja. Und das ist dann eigentlich aber, mein Gott.
Ich bin ja ein großer Fan von Frankfurt. Ich war irgendwie zwei, dreimal da. Ich war in den 90ern ein paar Mal da und immer zu Gast bei Frankfurtern, also die ja auch seit Ewigkeiten schon gelebt haben. Und das war immer lustig, aber wir sind irgendwie meistens nicht groß ausgegangen oder so, so wenn dann in einen Laden, aber meistens irgendwie haben wir dann so bei denen abgehangen. Und dann war ich irgendwann mal, vor 5, 6 Jahren oder so, war ich zur Buchmesse in Frankfurt und war quasi eine Woche alleine da und habe dann mal die Stadt so erkundet und habe gedacht, wieso hat mir das nie einer gezeigt, weil ich so mega begeistert war von dieser Stadt und habe dann selber die Theorie aufgestellt, dass FrankfurterInnen so ein bisschen so einen Struggle mit ihrer Heimatstadt haben und so ein bisschen sich schwer tun, die so richtig zu lieben oder zu representen und sich so fast so ein bisschen dafür schämen. Und meine Theorie war, die steht auf sehr wackeligen Füßen, weil ich sie mir einfach nur eingebildet habe, aber meine Theorie war, dass Frankfurt ist ja die einzige Stadt in Deutschland, die eine richtige Downtown hat, also wo es richtige Wolkenkratzer gibt. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen im Schatten dieser Wolkenkratzer so ein bisschen Selbstbewusstsein einbüßen.
Oh, eine sehr interessante Theorie, aber ich glaube, da ist nichts dran. Ja. Ich habe auch so viele so lokalpatriotische Frankfurter im Ohr, die dann so insbesondere, na gut, das sind dann die Exil-Frankfurter, die mittlerweile in Berlin wohnen, ihren Dialekt beibehalten haben, in ihren so hessischen Enklaven, an den langen Tischen von Eigentumswohnungen, die sie in den Nullerjahren erstanden haben, sitzen und extrem lokalpatriotisch für Frankfurt schwärmen, aber dort doch weggegangen sind. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil ich es ja auch nicht anders gemacht habe, beziehungsweise ich bin nie den Schritt in die Stadt hineingegangen. Empfinde es aber so minimal als Mangel, glaube ich. Ich sollte vielleicht demnächst mal irgendwie so Zwischenmiete machen in Frankfurt, so 3 Monate lang, um das auszugleichen. um dann wirklich alles hin- und auswendig zu kennen und denken, okay, ist halt doch ein Dorf. Aber ein ziemlich cooles Dorf. Also das, ich denke oft, wenn Frankfurt jetzt, es ist ja so, dass die Stadt unter der Woche schon eine Millionenstadt ist, wegen den ganzen BerufspendlerInnen. Mhm. Aber eigentlich leben da ja nur so 600.000 Leute und das merkt man dann abends, das ist einfach, es hat keinen Metropolcharakter oder so. Und ich denke immer, wenn man da jetzt irgendwie so 500.000 Leute aus Berlin hintransferieren würde, man würde irgendwie noch so ein bisschen so, vielleicht so Platten drumherum setzen, würde die dann alle wohnen, also vielleicht so coole Platten mit Blick über die Stadt. Ja. Und dann würde das so ein bisschen kulturell nochmal aufgewertet, weil das natürlich, eigentlich ist das Milieu in Frankfurt relativ faszinierend, weil es so fremd ist, dann teilweise auch in diesen Klingelbars, also dachte ich dann auch, ja okay, es sind halt so Leute, die vielleicht bei Banken arbeiten und die so ein ganz anderes, auch ein anderes Stilverständnis haben, aber das ist denen schon auch wichtig, ist das ein bisschen prollig irgendwie, ja. Aber es ist halt auch eine Szene, die ich jetzt in Berlin kaum zu Beobachtungen kriege, aber es fehlt so, wenn es jetzt um die irgendwie die Gruppe von Leuten, die sich für bildende Kunst interessiert oder für Literatur etc., das sind dann einfach dann recht überschaubar einfach. Das ist ja in Berlin auch so, dass man dann irgendwann nach einiger Zeit immer wieder die gleichen Gesichter sieht, die einen ja auch dann wie so verfolgen oder man die selbst verfolgt. Ist es in Frankfurt dann aber sehr schnell der Fall. Das ist sozusagen, das klar, weil dann irgendwie, wenn ich mal mehrere Wochen da war, das aber zuletzt auch Anfang der Pandemie, also sozusagen der Gegend zumindest, dann ist es schon so, dass ich dann eben, ja, dass sich so ein bisschen das schnell wiederholt. Ja.
Klar. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Frankfurt gerade durch die Größe immer so schnell ist, so eine Art Gegenkultur zu, also jetzt im popkulturellen Sinne, so eine Gegenkultur zu entwickeln. Also wenn man in die 90er denkt, nicht nur mit Techno, was ja quasi aus Frankfurt kam, sondern auch so im Rap, als dann plötzlich mit Rödelheim so ein totaler Gegenentwurf zum Deutschrap hervorkam. Und jetzt, wenn ich heute auch in künstlerischen Kontexten denke, wie die Frankfurter Hauptschule, die so alles auf links drehen sozusagen. Also dafür ist das ja dann doch ganz gut, wenn das so überschaubar bleibt.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch, es ist schon sehr divers, weil es gibt natürlich diese Finanzwelt, die Banker, die Börse etc., einfach auch Geldjobs, Leute, die sich über Geld definieren. Das ist, glaube ich, so der größere Teil einfach, also sehr viel größer als dieser Teil in Berlin ist. Mhm. Aber es gibt gleichzeitig eben so eine ziemlich hochgejazzte Kunstszene durch wichtige Kunsthochschulen und wichtige Kunstinstitutionen. Und es gibt aber auch dieses sozusagen sowas Altlink-Intellektuelles so und gleichzeitig aber auch so eine richtige starke Antifa-Szene und so und sozusagen so jugendlich rebellisch links und so klassisch alternativ. Mhm. Und das durchsetzt sich alles, das setzt alles in dieser relativ engen Stadt mit dieser krassen Kulisse eng dicht auf dicht von der Junkie-Szene und dem ganzen gewissermaßen glamourösem Elend. Ja. Abgesehen, das ist schon alles da dicht auf dicht. Das ist schon faszinierend auf jeden Fall. Keine Frage. Also ich würde auch wirklich, also Frankfurt immer eher ein Loblied singen als ein Bashing, aber ich finde das Loblied so ein bisschen schal, wenn man sich dem dabei nicht, also wenn man da dann doch nicht lebt.
Naja,
verstehe. Das ist dann so, ja, man kann natürlich auf die Stadt, von der man kommt, auf die kann man natürlich wahnsinnig stolz sein, aber wenn man sie dann nicht, wenn man da nicht wohnt und etwas dazu beiträgt, dann ist man doch trotzdem, bin ich da trotzdem nur Besucher.
Ja, ich komme aus so einer Stadt zwischen Köln und Bonn, auch so eine Kleinstadt, ich glaube 70.000 Einwohner oder so. Und erzähle aber auch immer, dass ich aus Köln komme, weil es irgendwie einfacher ist, als jetzt Kleinstädte zu erklären.
Ich habe meinen Teil jetzt so ein bisschen etabliert, weil ich es halt einfach in die Bücher dann konsequent reingeschrieben habe, geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in Maintal-Ost. Und ich verbringe da ja auch noch Zeit und es hat sich auch dann dahin, seit der Freundeskreis in Frankfurt so ein bisschen zusammengeschmolzen ist, bin ich auch oft, wenn ich dann so in Anführungszeichen nach Hause fahre, bin ich manchmal auch gar nicht in Frankfurt, sondern bin wirklich dann auf dem Dorf. So.
Ja. Aber es ist ja auch ein Milieu, es ist ja auch eine interessante Herkunft sozusagen.
Es ist auch so für mich der Eindruck von Realität, weil sozusagen das, was man als Kind kennengelernt hat, ist immer so erstmal, das ist ja die erste Realität, die man irgendwie kennenlernt, und dann ist so dieses, okay, das ist ein Vorort oder dieses Suburbane.
Mhm.
Es stehen Autos vor den Einfamilienhäusern, drin steht auf jeden Fall ein Fernseher. Und diese Welt ist jetzt auch, wird auch von meinen Eltern, die in zwei Häusern nebeneinander wohnen, noch so konserviert, dass dann so die Printzeitungen liegen jeden Morgen da und der Fernseher zeigt abends politische Talkshows.
Mhm.
Und dann steigt man ab und zu ins Auto und fährt irgendwo hin. Das ist für mich immer eine total auch, ja, wohltuende Gegenwelt zu in Berlin sein und online sein und ins Kino gehen, kulturelle Veranstaltungen besuchen, in Imbissen abhängen, aber so ein bisschen von dem, was ich als Normalität kennengelernt habe, entrückt ist auch wieder so aufgeladen, aber so einen Schritt entfernt. Und dann, ist es immer so, wenn ich dann in Maintal-Zeit verbringe, dann lese ich irgendwie jeden Morgen Zeitung, blättere durch große Zeitungsseiten und schaue abends Fernsehen. Und das erschöpft mich immer total, weil ja das Handy trotzdem noch da ist und die Zeit am Laptop auch. Ich bin so, sozusagen, es sind so viele Medien, die ich dann eigentlich von morgens bis abends so aufnehme, dass es auch ein bisschen ermüdet. Was dann eigentlich komischerweise das Leben in Berlin dann ruhiger, weil es ein paar weniger Medien sind, weil ich hier eigentlich kein Fernsehen schaue und keine Printzeitung lese.
Ja, verstehe. Es ist ja auch so ein bisschen, ich finde, dass dieses Faszinierende, also meine Eltern wohnen zum Beispiel nicht mehr da, wo ich aufgewachsen bin, sondern sind jetzt in ein Dorf gezogen, in die Eifel. Und wenn ich da bei denen bin, also ich kenne das auch mit der Tageszeitung, meine Eltern haben auch immer noch eine Tageszeitung, aber die lese ich dann da auch jeden Morgen, die ich normalerweise so auch gar nicht mehr lese, so aus dem Rheinland irgendwie. Und ich, also bei mir ist zum Beispiel so, ich wohne ja auch seit Ewigkeit nicht mehr in Köln, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin so der, ich sag mal, ich wäre so der Culture Ambassador, weil ich so, ich liebe die Stadt immer noch total.
Ja, und das hast du auch gerade ein Buch rausgegeben,
genau,
oder?
Genau, ich habe sogar ein Buch über Köln gemacht, genau. Köln, okay. Und bei mir ist so, wenn ich kann das super genießen, wenn ich jetzt nach Köln fahre, weil ich quasi nur noch alles sehe, was ich mag oder alle sehe, die ich mag und dann wieder abhaue. Also ich hole mir nur noch so die Essenz dessen, was ich immer gut daran fand. Das ist eigentlich, finde ich, eigentlich mit das praktischste Heimatgefühl.
Das ist super gut, ja. Also natürlich, man denkt dann immer, man unterstellt dann immer, also wir jetzt irgendwie aus der Nähe von Frankfurt und aus der Nähe von Köln kommen, das geht bestimmt allen Leuten so. Aber ich habe dann auch schon Leute gesprochen, die das irgendwie mit Wolfsburg nicht richtig haben, diese Verbindung oder dass man wirklich so eher so ein tatsächlich kritisches Verhältnis zu seiner Heimatstadt hat. So. Ja. Und das ist irgendwie dann natürlich schade. Gleichzeitig denke ich auch, das ist auch, wenn du jetzt sagst, dass deine Eltern dann umgezogen sind, das ist eventuell auch eine Befreiung. Weil sozusagen, ich habe das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, von den 80ern bis in die frühen 2000er hinein, da bin ich halt immer noch regelmäßig.
Ja.
Und das ist natürlich so, das ist irgendwie so erdig verbunden, dass ich fast dachte, ja, wenn das mal erschüttern würde, würde ich vielleicht echt wirklich erwachsen werden. Ja. Also sozusagen, wenn es jetzt sozusagen diesen Raum, den ich als kleiner Junge, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich mir vorstelle, hey, wow, hier war ich auch mit 2 oder mit 4 und 6 und 7 und jetzt bin ich wieder hier mit 39 und es sind die gleichen Räume, vielleicht ist der Teppich neu, die Couch wurde irgendwann ausgetauscht, aber es ist auch trotzdem dieser Raum und der kommt mir dann noch gar nicht so alt vor. Also das Haus ist irgendwie, meine Eltern haben das gebaut. Ich glaube 82 und ich war gar nicht mehr, ich bin dann so nachgezügelt als zweites Kind, was gar nicht eingeplant war.
Ja.
Und dann hatte ich auch kein so richtiges Zimmer, bis meine Schwester ausgezogen ist. Und dieses Zimmer habe ich immer noch und das ist ein Stillleben aus dem Jahr 2003 faktisch.
Ja. Und da sind auch immer noch so irgendwelche Aufkleber, die du dann mal früher da irgendwie
an den
Schrank geklebt hast und so.
Das ist auch eine Sache, da ich ja regelmäßig dort Zeit verbringe, denke ich, ich könnte dieses Zimmer auch erneuern.
Ja.
Aber I don't.
Aber weil das auch wohltuend ist. Also ich denke manchmal darüber nach, ich fände es eigentlich cool, wenn meine Eltern noch das Haus hätten. Aber ich weiß immer nie, ob ich es deswegen cool fände, weil ich da gerne nochmal hingehen würde oder weil mein ältester Freund, der wohnt gegenüber, also dessen Eltern wohnen da gegenüber, ob ich es deswegen schade finde, weil ich da irgendwie diesen Rückzugsraum gerne noch hätte oder weil ich es befremdlich finde, dass da jetzt Fremde drin leben in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin.
Ja, die Vorstellung, das ist auch schräg. Also die, dass dann jetzt, dass das Haus sozusagen, könnte ja auch so ein Konzept haben, wie man behält das Haus und vermietet es oder so. Oder man verkauft es komplett und dann ist das, ja, denn ich habe das nicht erlebt. Vielleicht werde ich es irgendwann, also nicht unwahrscheinlich, dass ich das im Laufe der nächsten Dekaden noch erlebe, aber ich hoffe natürlich, meine Eltern leben ewig. Und dass ich dann gar nicht in diese Entscheidungsfindung komme. Aber realistischer ist, dass das irgendwann anfallen wird, diese Entscheidung, was macht man damit? Also so, das wird für mich, ist das zu groß, um da dann hinzupendeln oder so und das aufrechtzuerhalten. Das wird sich dann weisen. Und dann ist es, dann werde ich dieses Gefühl kennenlernen. Ich kann es mir nur, abstrakt vorstellen, wie es ist.
Du hast mal in einem Interview erzählt, dass deine Eltern eigentlich kein Erziehungskonzept hatten und du deswegen als Kind einfach viel ferngesehen hast, Sitcoms, Zeichentrickserien, Videospiele. Dass du dich damit einfach irgendwie so den ganzen Tag beschäftigt hast, bevor dann das Skaten irgendwie noch als Hobby dazu kam sozusagen.
Ja, ich glaube, ich bin gar nicht so sicher. Ich glaube, meine Eltern hatten wirklich kein ausdefiniertes, nicht irgendein Erziehungskonzept gefolgt, das jetzt, also das man Konzept nennen könnte, glaube ich.
Da haben wir wahrscheinlich fast gar keine Eltern.
Ja, ich glaube, das ist heutzutage schon, ich denke jetzt gerade an, ich war irgendwie im Januar unterwegs mit einer frischen Kleinfamilie, irgendwie ein enger Freund von mir und dessen Frau und das kleine Kind und dann gab es so diesen Satz, den sagte dann, mein Freund Manuel sagte dann, ich muss Yara gerade mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Das war die Situation, dass Yara, die Tochter, war auf dem Spielplatz, auf Lanzarote. Und wir haben uns eigentlich gerade unterhalten und es ging auch wie so ein gemeinsames Projekt. Und dann gab es den kurzen Abbruch, weil, und das ist schon zumindest konzeptionell in dem Sinne, dass man weiß, es geht jetzt hier nicht darum, alles toll zu finden, sondern es geht darum, der kleinen Tochter jetzt die Aufmerksamkeit zu geben, dass sie sich gesehen fühlt und so.
Ja,
da merkt man schon, da laufen Konzepte auch im Hintergrund. In der Formulierung merkt man das. Und ich glaube, sowas hatten meine Eltern tatsächlich etwas weniger. Und was mich bis heute wundert, ist wirklich die Menge an Toys, die bei uns im Keller immer noch ist teilweise. Sie werden jetzt irgendwie den Kindern meiner Cousins und Cousinen so weitervermittelt, die jetzt auch schon dann viel zu viel Kram haben. Aber ich denke so, das ist sozusagen, wie oft wurde mir Spielzeug gekauft? Das habe ich so ein bisschen, das wundert mich, weil ich denke, so lange ist diese Zeitspanne ja gar nicht, indem man sich für verschiedene Actionfiguren interessiert. Das hört ja schon dann mit 10 auf. Und vorher, aber ich habe diese Kisten dann mit jeweils so eine so Plastikkiste mit einer anderen Serie. Also Masters of the Universe ist ganz vorne, aber dann so Marshall Bravestar, Turtles, Ghostbusters, Dino Raiders, Mask, dann aber trotzdem noch Lego und Playmobil. Also ich habe jetzt noch Sachen vergessen und dann immer eine gewisse Sammlung. Also ich muss eigentlich so, und das ist jetzt aber wirklich vor meiner bewussten Erinnerung, wir müssen irgendwie so jeden Freitag in einen Spielzeugladen gegangen sein. Ich muss mir dann mehrere Figuren ausgesucht haben, so ungefähr, um diese Menge herzustellen. Ja. Und das wundert mich dann schon, weil ich kann mich auch erinnern an so einen gewissen, an so ein Gefühl von Überdruss, dass ich so zu Hause so abhänge und dann nicht richtig weiß, was spiele ich denn jetzt? Und dann ist es zu viel Auswahl und irgendwie hat man so ein Gefühl von Leere. Und dann waren aber dann die Zustände doch so, dass ich dann vieles so dann oft inspiriert von diesen Figuren, dann so, das hat meine Mutter mal so beschrieben, ja, er macht dann seine Rollenspiele damit. Und dass ich dann irgendwie, glaube ich, so eher gar nicht die Figuren in der Hand hatte, sondern eher in der Figurenwelt irgendwie so gespielt habe.
So Familienaufstellung mit Matt Tanner.
Absolut.
Am Mars kann ich mich auch noch erinnern, da hatte ich auch viele Sachen von. Aber da hatte mein bester Freund hatte das Wohnmobil, das war natürlich das Coolste mit diesem Düsenjet drin, das man so aufklappen konnte. Und ich hatte ja hauptsächlich Mars of the Universe und habe ich es irgendwann mit 12, entdeckt man dann so Flohmarkt für sich und man entdeckt vor allem das Konzept Geld für sich. Und dann habe ich das viel zu billig verkauft, weil ich quasi einen Schein dafür bekommen habe. Das war dann super.
Aber ja, ich habe sehr lange bereut, weil es gab dann die Original Star Wars Spielsachen, die waren so etwas vor meiner Zeit. Ich habe das aber dann als kleiner Junge irgendwann kennengelernt. Natürlich so wahrscheinlich eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Star Wars so vergleichsweise klein und Untergrund war. Nämlich dann so, weil ich bin 83 geboren, da kam mir Return of the Jedi ins Kino. Und ich habe dann irgendwann, als ich so 5, 6 war, zum ersten Star Wars Film gesehen. Der war dann also so genau, das war The Empire Strikes Back von 1980. Der muss dann also so 8 Jahre alt gewesen sein, so eine ganz komische Zeit. Und dann war ich so davon auch Fan, aber ich war sozusagen auch wirklich, da gab es aber keine Spielzeuge mehr davon. Und dann hatte ich irgendwann die Möglichkeit, so für 100 Mark die ganze Sammlung von einem Mitschüler meiner älteren Schwester zu kaufen. Das habe ich nicht gemacht, das hat meine Schwester mir lange vorgerufen, dass es ja voll wertvoll wäre. Und ehrlich gesagt würde ich tatsächlich, diese Spielsachen hätte ich tatsächlich gerne noch.
Ja.
So, also in irgendeiner Kiste, die man dann ja auch anschaut. Aber das ist sozusagen der Besitzstand original, das späte 70er, frühe 80er Star Wars Figuren. Da gab es ja auch Sammlerwerte und so.
Naja, absolut. Zuletzt war Olli Koritke hier, der hat eine ganze Lagerhalle voll, wo der nur so original verpackte Spielzeuge aus der Zeit irgendwie sammelt. Und
das hier ist in deiner Wand hängt ja auch ein Rocky 4 in Originalverpackung. Ja. Ich hatte mal was für mich so, denn das habe ich, glaube ich, zu meinem 21. Geburtstag geschenkt bekommen. Das war die Jesus Action Figure. Die habe ich auch noch original verpackt in irgendeiner Kiste.
Man lernt dann, wenn man älter ist, auch, dass die Spielzeuge in der Verpackung immer cooler aussehen als ausgepackt. Mich hat als Kind immer enttäuscht, wenn ich die Masters-Sachen ausgepackt habe. Ich habe zwar super gerne mitgespielt, aber die sahen nie wieder so cool aus wie in der Verpackung.
Ja, das fühle ich nicht so. Ich hatte auch mal kurz dieses Magazin Action Toy Collectors. Wir sind jetzt richtig deep in Jungsthemen auf jeden Fall. Sich völlig in sowas verlieren. Der Schriftsteller Leif Franz zu Begast bei Nils Bokelberg. Und aufgrund dieses Magazins wusste ich, Wert haben diese Spielsachen nur in der Originalverpackung. Und dann stellte man sich immer so Sammler vor, deren Wände voller originalverpackter, leicht eingestaubter Toys hängt.
Mhm.
Das kann ich finde es schon toll, wenn die Gelenke haben und bewegt, die hat in der Hand und stellt die irgendwie so als kleine Skulptur auf einen Tisch. So, ja. Ich glaube, damit kann ich da doch mehr mit anfangen als mit dem Eingeschweißten.
Na, verstehe.
Wobei ich die auch selten, die Verpackungen, nicht immer gleich weggeworfen habe. Da gibt es auch, glaube ich, noch Sammlungen von diesen Papphüllen mit den Aufdrucken.
Dann ist aber, wenn du dann irgendwann das Skaten für dich entdeckt hast, dann waren wahrscheinlich das war dann das Ende der Spielzeugkultur bei dir, oder?
Ja, das war der Übergang tatsächlich von Toys zu Videospielen und das war bei mir ausschließlich Nintendo. Mhm. Also ich hatte die Nintendo-Konsolen von…
Das war dann Super Nintendo zu der Zeit.
NES, Super Nintendo, Game Boy Pocket, dann N64 und dann bin ich ausgestiegen. Also dann kam das Skateboard tatsächlich, GameCube hatte ich nicht mehr. Nintendo GameCube, den hatte ich nicht mehr. Ja. Ich hatte noch einen Freund, der das hatte, aber ich bin doch nie mehr zum Spielen zurückgekehrt. Also es gab diese intensive Zeit, glaube ich, vor allem so wahrscheinlich zwischen 6 und 15 und ich habe das, also Gaming kam nie mehr wieder und ich frage mich, ob das irgendwann nochmal kommt, aber ich glaube nein.
Warum nicht?
Gute Frage, ne? Also es gab natürlich so, und ich glaube auch jetzt in den Pandemiejahren, als dann irgendwie es sich fast aufdrängte, jetzt wieder anzufangen zu spielen. Und ich habe dann auch Freunde gehabt, die plötzlich mit Beamer irgendwas, irgendwie FIFA gespielt haben, so traurige Sachen. Und dann habe ich so, und ich habe dann dachte immer, ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, nein, noch gerade nicht. Also wenn ich jetzt diesen Path entlang gehe, dann könnte das irgendwie auch, dann mag ich mich vielleicht nicht mehr demnächst. Also jetzt so dieses, weil ich würde dem Dopamin, das man ausschüttet, wenn man erfolgreich spielt, ich würde dem nicht trauen. Ich würde denken so, nein, ich habe jetzt nicht wirklich was geschafft. Also.
Aber das ist ja das Schöne. Das ist ja gerade das Schöne daran, dass es eine völlig sinnlose Tätigkeit ist.
Auf jeden Fall, klar. Aber es ist auch anstrengend. Also ich kann mich auch erinnern, dass man das halt dann noch erschöpft. Und ich bin auch insgesamt nicht so belastbar. Wenn Leute irgendwie viel lesen, Kinder haben, sich mit sehr vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen und außerdem noch zocken, frage ich mir, was, also die schlafen auf jeden Fall weniger als ich.
Also ich zock auch schon seit, also ungefähr auch im gleichen Alter wie du angefangen. Ich habe aber nie aufgehört, bin dann immer durch alle Konsolen gegangen und bin dann hatte irgendwann meine erste Playstation und da hat sich das dann irgendwie auch noch alles weiter verfestigt. Und ich merke jetzt mittlerweile, wo ich auch so ein bisschen älter bin, jetzt wird ja zum Beispiel Online-Spielen ist ja riesig groß, das hasse ich wie die Pest, weil ich mich gar nicht messen will. Und ich habe jetzt vor kurzem das erste Mal richtig meinen Frieden damit gemacht, ein Spiel im einfachen Modus durchzuspielen. Das war God of War. Und die Kämpfe wurden so anstrengend und so nervig und so zeitintensiv und auch irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich komme nicht weiter, dass ich einfach auf den einfachsten Modus, der nennt sich dann irgendwie Story-Modus, wenn einen die Story interessiert sozusagen, ich auf den Modus geschaltet habe und völlig mit einer inneren Zufriedenheit in diese Kämpfe gegangen bin und die auch meistens geschafft habe und dann irgendwie dieses Spiel in Ruhe durchspielen konnte. Das ist bei mir so eine neue Entwicklung, dass ich das quasi, je länger ich spiele und je älter ich werde, desto mehr verliere ich die kompetitive Lust, sondern will einfach nur noch diese völlige Zeitverschwendung erleben.
Das klingt wie bei anderen Sportarten auch. Also sozusagen, es ist ja jetzt auch, ich meine, ich laufe, seit ich Ende 20 bin, da habe ich dann damit angefangen Und dann gab es diese Zeit der Ambition, dass man auch irgendwie dann die 10 Kilometer schneller machen will und den Halbmarathon schneller laufen will oder sowas. Und das auch irgendwann aufgegeben, auch weil dann bei mir ein anderer Sport dazu kam, Badminton. Mhm. Und dann dort war ich dann kurz ambitioniert oder bin es auf ein gewisses Maß immer noch, wird immer noch sich da was entwickelt oder so. Aber hey, das ist ja dann auch nicht umsonst, ist man in einem, ist es ein Alter, in dem Profisport, außer beim Laufen, schon vorbei ist.
Baseball geht noch. Baseball und Curling.
Baseball und Curling, ja. Poolbillard, weiß ich nicht genau, wie lange man das machen kann. Aber ich glaube, das ist dann, das ist ja dann, und Laufen ist jetzt sowas, hey, ich weiß, ich habe danach bessere Laune, es ist perfekt zum Musik hören oder auch einen Podcast zu hören oder dergleichen. Und dann ist es einfach ein Wert an sich. Und wenn man dann, wenn man es regelmäßig macht, wird man noch wieder besser oder so. Ich hatte jetzt eine längere Pause, ich war gestern zum ersten Mal wieder und war dann schon ganz froh, weil ich auch, mein Mindset war danach wieder aufgeklarter, auf jeden Fall. Und das ist ja ein Wert an sich, den ich beim Spielen nicht so sehe. Aber ich habe auch gerade jetzt einen Content zu dem Thema auf meiner Plattform oder der unserer Plattform, tegelmedia.net, schreibt gerade ein Bekannter über seine vorübergehende Fortnite-Sucht geschrieben, der auch, den es auch so in der Pandemie erwischt hat. Der hatte mit seinen Halbgeschwistern, wollte so ein bisschen mehr Kontakt aufnehmen. Die fragten, hey, kannst du uns Geld geben für Fortnite? Und dann ging es halt um dieses, ihm hat er irgendwie 10 Euro den Halbschwestern geliehen, damit sie sich da irgendwelche Anzüge kaufen konnten in dem Spiel. Und dann dachte er, ja gut, dann spielt er bis, dann kann er mit denen spielen, dann ist es auch einfacher, weil die telefonieren nicht gerne, die wohnen nicht in der gleichen Stadt. Und dann hat man darüber so eine Verbindung. Und dann war er 2 Jahre süchtig. Hat das schon, also ich glaube, es ist eine softe Sucht gewesen, aber schon irgendwann ist ihm aufgefallen, er hat gelogen, als er gefragt wurde, was er heute Abend macht. Er meinte, er ist schon mit seiner Freundin verabredet, der wollte einfach zu Hause bleiben und zocken. Und das war der Moment, wo er dachte, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Und seiner eigenen Aussage nach, so endet der Text dann, ist es gelöst gewesen. Jetzt an Weihnachten 2022 hat er irgendwie so einen Epic Win eingefahren. Und dachte, dass das jetzt reicht. Ja. So. Das erzählt er zumindest.
Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören.
Ja, genau. Aber das war dann auch, der Text ist so schnell danach entstanden, dass es vielleicht auch eine Behauptung bleibt. Ich werde ihn demnächst mal fragen, ob er nicht nochmal gespielt hat. Ja.
Das ist übrigens, also sowieso, da wollte ich auch schon reden, aber sehr empfehlenswert, TG Media, diese Art Label, die du mit deinem Freund gegründet hast, auf der AutorInnen Texte schreiben, die alle die unterschiedlichsten Lebensrealitäten, ist ein beknacktes Wort, die unterschiedliche Lebensmikrokosmen abbilden. Ich habe dann in einige Texte reingelesen, andere Texte ganz gelesen. Ich habe den Warhammer-Text sehr genossen zum Beispiel. Und also eine tolle Plattform, wahnsinnig starke Texte, finde ich.
Cool, danke. Das ist so, ich würde immer so, wenn man es so ganz vereinfacht definieren wollte, sind es eigentlich Texte, die sonst nirgendwo erscheinen könnten, weil sie so merkwürdig zwischen journalistischem und literarischem Schreiben stehen. Also wir kriegen zwar oft dann irgendwie Kurzgeschichten geschickt von irgendwie JungautorInnen und dann ist es so, ja, diese klassische Prosa machen wir da eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich um persönlichere, eher biografische Themen in der Regel oder viel auch über Erlebnisse, die man im Internet gemacht hat. Ich fand so eine Arbeit, die ich super fand, war so von Bernhard Hofmeister Crack. Da geht es um seinen Fetisch für Chiropraktiker-Videos auf YouTube. Und das ist dann so, und dann dieses so genau, warum die Frage, also ein bisschen analytisch die Frage stellen, warum begeistert mich dieses Genre so sehr, warum ist das so befriedigend, dass dann irgendwelche Leute wieder eingerenkt werden. Und deshalb Crack, so als Titel. Und jetzt kommt demnächst auch ein Text namens Thirst, da geht es um so einen sehr attraktiven Geogesser, der eigentlich sehr gut im Geogessing ist und aber auch sehr gut aussieht. Und dann geht es um den Diskurs darüber auf verschiedenen Plattformen, wie attraktiv dieser blasse, hellhäutige Dude mit den hohen Wangenknochen ist. Ey, ist auf jeden Fall gut, dass der Mann sieht ein bisschen wie Robert Pattinson ähnlich aus. Mhm. Und ist gut im Geoguessing. Aber sie schreibt dann, die Autorin schreibt dann so wahnsinnig ausführlich über dieses Phänomen und hat ganz viel so auch Bildmaterial dazu und Screenshots von verschiedenen Tweets und so weiter. Das ist dann, dass man in diesen Kosmos, der jetzt eigentlich relativ banal ist, es geht einfach so, ja, der Typ sieht gut aus, aber wie wird darüber gesprochen und wie ist das dann, und was ist das eigentlich für ein Phänomen, darüber zu sprechen, sich darüber zu definieren, dass man wie alle anderen auch jemanden attraktiv findet. Ja. Und das ist so voll der interessante Text geworden auch.
Das ist ja die Attraktivität von Nerds im Grunde genommen, weil ein guter Geogesser zu sein, ist ja eine Inselbegabung, ist ja ein Skill, der nur in wenigen Kreisen Anklang findet und dann aber auch noch die Dreistigkeit zu haben, attraktiv zu sein. Ja. Das ist das Spannungsfeld. Ich finde das interessant, mich erinnern diese Texte, die ich da gesehen habe, so ein bisschen an meine frühe Blogzeit, als so Blogs, weiß nicht, so 2004 habe ich, glaube ich, viel gebloggt. Da habe ich auch immer so versucht, sozusagen Alltagsbeobachtungen von mir, also aus meinem Leben, irgendwie mit einer anderen Idee von Beobachtung zu verbinden, auf einer anderen Ebene, die einfach auf einer anderen Ebene stattfindet, als einfach nur abzubilden sozusagen. Das, so ist das ja im Grunde genommen.
Ja, es hat sogar optisch haben wir ja auch Ähnlichkeiten.
Stimmt,
ja. Das ist so, ich war immer so ein bisschen, als wir anfingen und dann, das ist immer noch eine Mischung, dass wir teilweise halt Leute ansprechen und anfragen, ob sie was machen wollen für Tegel Media, aber wir haben diesen so einen Open Call eingerichtet vor 3 Jahren ungefähr. Und da kommt regelmäßig auch was rein und davon ist dann irgendwie ein Drittel gut und 2 Drittel sagen wir ab, so ungefähr.
Mhm.
Aber das ist immer eine ganz gute Kommunikation auch, überwiegend mit Leuten, die man auch, selbst wenn die dann veröffentlicht haben, nie persönlich zu Gesicht bekommen hat, noch nie gesprochen hat.
Nee.
Das war gerade ganz wohltuend auch, diese Kommunikation mit Leuten, die gerne was veröffentlichen wollen, gerade in diesen isolierten Pandemiejahren, war das so eine recht wertvolle Kommunikation, auch diese vielen E-Mails, die wir dann ausgetauscht haben. Und dann, wenn man dann mal eine Veranstaltung hatte, machen einmal im Jahr oder so eine Veranstaltungen, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen öfter. Und dann sieht man ein paar von den Leuten und das ist immer ganz, ich bin immer erstaunt, wie nett die alle sind. Also irgendwie versammeln wir da, die Leute, die sich für Tegel Media interessieren, sind irgendwie nett. Es ist so, weil es ist so ein abseitiges, sich für Reichweiten nicht interessierendes Format, dass man eigentlich wirklich sagen kann, eigentlich ist es so ein rein idealistisches Hobby-Vorgang. Und wir haben dann auch immer wieder, wenn es so trockene Phasen gibt, wo irgendwie keine Einreichungen kommen und wir dann auch wieder fragen, ja, wen könnte man das mal so fragen? Ich weiß gar nicht so genau. Und dann gibt es Momente, wo es dann so, oh, stirbt das jetzt unter unseren Fingern weg? Und dann gibt es wieder den neuen Frühling, wo plötzlich 3, 4 gute Einreichungen kommen und man 2 Ideen hat zu Sachen, die man selbst machen wollte oder anfragen wollte. Und dann geht's weiter und wir haben jetzt gerade morgen, da sind wir verabredet, um ein Redesign, was irgendwie langsam an der Zeit ist, zu entscheiden und dann auf den Weg zu bringen, dass vielleicht dann auch dieses Jahr hoffentlich so im Spätsommer, Sommer dann soweit sein wird. Das ist so, dass wir so ein bisschen gesprächiger werden vielleicht, ja. weil vieles, wir haben ja diese sehr karge Art, das zu präsentieren, dass dann, okay, man sieht da ein Cover, dann sieht man ein Zitat, dann muss man mit dem Text alleine zurechtkommen, aber oft sind dann die Geschichten hinter den Texten voll nett, also so, man könnte auch teilweise E-Mails, die man sich hin und her geschrieben hat, darüber mitveröffentlichen und das ist, würde dann viel mehr erzählen, das wäre auch dann viel persönlicher.
Mhm.
Und oft sind die Leute ja auch, die so aus dem Nichts kommen, die man also noch nie von denen gehört und dann machen die was Interessantes und die würde ich eigentlich auch gerne, oder würden wir, also Jakob und ich, auch gerne stärker featuren auch, also ein bisschen mehr die Community, die es irgendwie gibt, diese kleine, die auch mehr ausstellen und dahingehend würden wir, glaube ich, ein bisschen das so neu gestalten.
Jakob und du, da gibt es ja einen 3-teiligen Text, auch ihr wart ja, ich glaube, auf Einladung vom Goethe-Institut in Japan. Und weil da können wir wieder die Brücke zum Thema von eben schlagen, da seid ihr nämlich auch zur Zentrale von Nintendo gefahren.
Ja, genau. Wir haben in Kyoto gewohnt, hatten dann ein geteiltes Stipendium von die Villa Kamogawa, die jetzt, glaube ich.
Wir haben jetzt neue Regeln, glaube ich, ne?
Ja, irgendwas Tragisches. So. Das gibt es jetzt.
Nur noch auf Empfehlung.
Ja, genau, man kann sich nicht mehr frei bewerben, wie wir das damals gemacht haben.
Genau.
Das war auch so wie so der erste Bonding-Effekt, als Jakob und ich saßen auf so einem Literaturfestival spät in der Nacht. Das in so einer Turnhalle stattfand, saßen wir auf so blauen Schulturnmatten. Es war schon hell geworden draußen und wir hatten uns eigentlich gerade erst so kennengelernt, mochten uns irgendwie. Und dann meinte Jakob, es gibt dieses Stipendium, das würde er eigentlich nicht gerne alleine machen.
Ja.
Und dann haben wir uns entschieden, okay, das machen wir mal. Also das versuchen wir uns dafür zu bewerben. Es hatte noch zum Glück gleich geklappt. Wir haben uns aber auch echt Mühe gegeben mit der Bewerbung. Und dann haben wir uns sehr, sehr gut kennengelernt in diesen 3 Monaten, weil wir sogar so ein Zimmer teilen mussten. Das war dann so wie so, ich glaube, unser Verhältnis ist danach nicht mehr so leidenschaftlich, freundschaftlich gewesen, sondern es hat sich so professionalisiert, aber wir sind weiterhin eng geblieben und sind auch durch Tegel Media sehr stark verbunden und hatten einfach unsere krass intensive Zeit, 3 Monate nonstop,
ja,
rund um die Uhr, wie als wäre man so Familien, als wäre man verwandt, also als Brüder zusammen aufgewachsen, so ungefähr.
Und bist du zu Nintendo gefahren, weil du das deinem jungen Zocker-Ich zugestehen wolltest?
Ich glaube, wir sind sogar zufällig daran vorbei. Das war das Absurde. Und es ist ein ganz, okay. Und eigentlich sieht dieses Gebäude so ein bisschen aus wie das Nintendo Entertainment System, grau und kastig. Es ist wirklich kein besonders tolles Gebäude. Ich freue mich immer, wenn es Nintendo gut geht. Ich habe jetzt gerade vorgestern hat mir ein anderer Freund, hat mir das Filmplakat zu Super Mario Bros., der Film, geschickt. Ich wusste nicht, dass der kommt und dachte, okay, produziert von Nintendo und Illumination. Die Leute, die auch Minions gemacht haben. Und dachte ich, ja, okay, lass den anschauen gehen. Und Nintendo hatte ja diese Krise, weil sie dann von Sony so ein bisschen die Marktvorherrschaft abgenommen bekam. Ja. Und ich bin immer auf jeden Fall verbunden.
Ja, die Wii war ja noch sehr erfolgreich. Die Wii U war dann, die war ja ein mega Reinfall, die war auch furchtbar, ich hatte die auch. Und die war, da hatte man so ein, als Pad so ein extra Bildschirm, wie so ein iPad im Grunde genommen. Ja. Und da hat man dann so spezielle Waffen gesehen, die man dann so auf den Fernseher darüber werfen konnte, über dieses Touchpad. Aber du wusstest am Ende gar nicht mehr, auf welchem Bildschirm du jetzt gucken sollst. Und das war so mega überfordernd.
Das klingt nicht, kein gutes Konzept. Ich glaube, diese Rückkehr, wobei wir müssen jetzt mit den Jungsthemen dann auch wieder einkehren. Aber ich glaube dann dieses, wie heißt es aktuelle?
Die Switch.
Die Switch, genau. Ja, das ist halt ein Bob-Konzept, habe ich gedacht. Also sozusagen, das ist als Handheld, so dieses Retro-Gefühl von Game Gear und Game Boy. Und dann kannst du es aber auch an Fernseher, an den Screen anschließen.
Ja, genau.
Und das sind die alten Spielprinzipien, mit denen Nintendo groß wurde. Und die funktionieren für Middle-Ager, die das als Kinder bekannten und aber auch für neue Kinder, glaube ich,
ja, unterbrochen. Bei Mario Kart sind jetzt neue Strecken rausgekommen und da ist auch Berlin als Strecke zum Beispiel dabei. Und
aber
so.
Stark.
Die machen jetzt so solche Sachen.
Wahnsinnig irgendwie. Stark.
Ja. Fährst du durchs Brandenburger Tor.
Ja, und am Potsdamer Platz vorbei wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Das sind dann so Regenbogenbeschleuniger vermutlich. Ne? Wahnsinn.
Sind da ja auch in echt.
Ja, okay, ich kaufe mir das mal. Ja.
Du hast auch mal irgendwo erzählt, dass du so mit, dass ja eigentlich schon so mit 11, 12 klar war, dass du Autor und oder Regisseur werden willst.
Mhm.
Also Regisseur kann ich vielleicht noch so gerade irgendwie nachfühlen, aber in dem Alter.
Hast du nicht auch Regie studiert, Filmregie?
Ja, ich habe Regie studiert, genau. Das habe ich, aber den Wunsch habe ich so mit 17, 18 entdeckt, als ich quasi Kino für mich entdeckt habe und Film und völlig filmverrückt war und gedacht habe, oh, das will ich auch selber machen so. Aber in dem Alter wollte ich eigentlich lieber Schauspieler werden. Da wollte ich quasi sichtbarer Teil dieser Produkte sein. Und
den
so.
Wunsch hatte ich nie, Schauspieler. Also das ist nicht so mein Temperament, dieses auf der Bühne stehen wollen. Also mittlerweile mache ich das sogar, also fühle mich in solchen öffentlichen Situationen, wenn es um meine Arbeit geht und ich diesen Schutzraum habe, hey, das ist, ich habe hier ein Buch geschrieben, darüber können wir sprechen. Heute zum Beispiel dieser Podcast, das ist eher eine ungewohnte Situation, das ist nicht das konkrete Thema, nicht den konkreten Anlass gibt, sondern es ist so ein allgemeines Gespräch mit mir als Person. Aber es ist so, man ist halt hinter dem, man kann dann eben auf die eigene Arbeit verweisen, dann ist es irgendwie so geschützt und dann ist es auch, dann merke ich auch, dass ich das so mittlerweile gelernt habe. Aber jetzt so diese Sehnsucht vor der Kamera oder so, oder auch so, auch wirklich gar keine Sehnsucht danach irgendwie berühmt zu werden oder sowas, das ist nicht, ich fand so die Idee, dass man Welten kreiert oder die Idee, dass man kreativ sein könnte. Das ist eigentlich, ich weiß noch, wie ich so der Vorgang, als ich so, glaube ich, mit 6, 7 dachte, ja, ey, ich werde so Comiczeichner. Dann kann ich ja das machen, was mir am besten gefällt. Und dann hatte ich so ein Bild vor Augen, was ich gerne malen wollte. Das war so eine Donald Duck-Figur mit so einer Knarre in der Hand. Und ich habe mich hingesetzt und habe dann angefangen zu zeichnen und stellte fest, das sieht ja übertrieben scheiße aus. Also sozusagen, ich kann das ja gar nicht. Ja. Ich habe Dinge davon, ich hatte genau die Figur vor Augen, die ich zeichnen wollte und das ist überhaupt nicht gelungen. Und das war dann schon, das war auch so eine Erkenntnis, okay, ich kann gar nicht alles sofort, wie ich es mir wünsche.
Ja.
Und beim Schreiben war es ein bisschen anders, weil mir das von Anfang an schon irgendwie in der Grundschule relativ leicht fiel. Und ich hatte auch dann hartnäckig, als es mal darum ging, eine Geschichte zu schreiben, so im Deutschunterricht, da habe ich im Endeffekt den Film Die Goonies, den habe ich eigentlich nacherzählt. Es war total sozusagen geklaut, aber es war zumindest in einer großen Ausführlichkeit und mit ziemlich vielen Beschreibungen und es fiel mir leicht. Und es wurde dann auch so von den Lehrerinnen oder von der damaligen Deutschlehrerin so bemerkt und stand dann auch mal im Zeugnis und so. Und ich hatte dann irgendwie diese Grundannahme, ja, das mit dem Schreiben, das kann ich eigentlich. Auch schon bevor ich es konnte, sozusagen, ging ich davon aus, dass ich das können werde. Und anders als mit Zeichnen zum Beispiel. Also, oder auch, ich habe auch Klavier gespielt, so früh angefangen, Klavier zu spielen, aber definitiv nicht mit großem Talent. Ich habe das auch lange gemacht. Unterricht genommen zwischen 6 und 20, glaube ich. Also so.
Wirklich,
so? Also wirklich, ja, 14 Jahre lang Klavierunterricht, bis ich dann zum Studium weggegangen bin. Und da habe ich dann im Nebenfach aber nicht Musik genommen, wo ich hätte weiter Klavierunterricht nehmen können, sondern bildende Kunst, was mich ein bisschen mehr interessiert hat.
Ja.
Und dann war das der Abschied von klassischer Musik und so auf jeden Fall. Und dieses Regie-Ding, ich weiß jetzt sozusagen, dass es überhaupt nicht meins wäre, also so viele Leute anleiten und auch dann so ganz hart zu Entscheidungen stehen und die durchziehen und diese Orga auch und für alles verantwortlich sein. Das würde ich, da würde ich einen Hörsturz bekommen, wahrscheinlich ziemlich schnell oder sowas. Oder würde ganz schwindelig oder ich würde auf jeden Fall körperlich, also ich würde es nicht aushalten. Ich finde aber jetzt sozusagen mit Regiepositionen zusammenzuarbeiten und die Planung zu machen, natürlich an Skripten. Ich habe jetzt ein Drehbuch geschrieben die letzten eineinhalb Jahre und arbeite jetzt mit einer Regisseurin an dem nochmal eine Überarbeitung des Drehbuchs und das ist alles super. Also sozusagen, das ist, da bin ich, glaube ich, im Endeffekt in der richtigen Tätigkeit gelandet.
Ja, was ich bei mir auch ähnlich war, was ich auch so nachvollziehen kann, ich habe auch in der Schule, in der Grundschule, auch dann später noch am Gymnasium sehr ausgiebig kreativ geschrieben sozusagen, auch Storys geschrieben und so. Ich habe auch, wenn ich zu Referaten verdonnert wurde, ich weiß noch, dass mich meine Biolehrerin mal zu einem am Gymnasium in der siebten oder so zu einem Referat über Basketball verdonnert hat, als Strafarbeit. Und dann habe ich einfach eine zweiseitige Geschichte erfunden, wie Basketball erfunden wurde, weil irgendwer durch Zufall einen Ball in den Korb geworfen hat und so. Aber habe dann auch so mir so einen Namen und ein komplettes Worldbuilding gemacht und so. Also das habe ich auch schon immer super gern gemacht. Interessant ist, dass ich in letzter Zeit viel darüber nachdenke, wie ungestüm ich damals irgendwie Geschichten erfunden und aufgeschrieben habe und dass ich da gar keinen Zugang mehr zu habe, dass mich das total ärgert, dass ich nicht mehr so furchtlos an die eigene Fantasie glaube oder an die eigene Geschichte glaube, sondern da mittlerweile, weil man dann so alt geworden ist irgendwie und so viel gesehen oder gelesen hat oder was auch immer, man sich da selber so limitiert auf so eine Art. Das finde ich irgendwie schräg.
Vielleicht ist aber auch so, hat es auch so einen Zeitgeist-Moment, dass es nicht so eine fantastische Zeit ist im Sinne von, dass man sich jetzt… Also es könnte natürlich total eskapistisch im Sinne von, okay, man flüchtet sich jetzt in andere Welten, so Herr der Ringe mäßig und Star Wars und diese großen Mythen. Das passiert ja auch oder auch Gaming ist ja oft das. Aber jetzt, wenn man so ins Erzählen will, finde ich jetzt auch oft gerade, es passiert so viel, also so viele subtile und auch unsubtile Änderungen in der Lebensrealität, dass man die ja auch, also man muss die nicht groß abstrahieren momentan, um was Interessantes zu erzählen. Bei mir war es ja auch so ein bisschen der Prozess von sehr starken Worldbuilding-Aspekten. Wenn ich jetzt, also mein zweiter Roman, Schimmernder Dunst über Colby County und dann Planet Magnon waren ja Bücher, die in so angeschrägten, fiktiven Welten spielten. Vor allem Planet Magnon war ja tatsächlich in so einem anderen Sonnensystem mit 6 Planeten und vielen Kollektiven und alles und Dinosauriern und alles ziemlich kompliziert. Und dann war es aber danach, dachte ich, okay, jetzt weit die nächste Welt bauen. Und dann dachte ich, nee, ich mache jetzt, dann geht man jetzt so von der leicht verschobenen nahen Zukunft, eher in die nahe Vergangenheit oder in die Gegenwart, die dann bei Bucherschein die nahe Vergangenheit sein wird und versucht damit zu arbeiten. Und das war dann sozusagen für mich ganz produktiv, weil ich dann dachte, okay, es ist wieder eine neue Herausforderung. Und jetzt momentan denke ich, dass die neue Herausforderung nicht unbedingt notwendig ist, weil das ist so, oder man kommt fast nicht nach. Es ist so wie jetzt in diesen, wenn ich jetzt irgendwie kleine Textaufträge hatte oder auch kurze Arbeiten gemacht habe in den Jahren 20 und 21 und 22, dann waren die oft, wenn die sich auf die akute Gegenwart bezogen, dann ein halbes Jahr später spätestens wirklich so schon vintage. Also das ist, weil diese Zustände in irgendwelchen Lockdowns, wo man dann auch Thesen hatte, wie sich das alles weiterentwickelt und was im halben Jahr sein wird, wie sich das anfühlen wird, die dann oft in sich zusammengefallen sind auch.
Ja.
Und das ist dann sozusagen, ja, vielleicht ist, was ich eingangs sagte, dass es keine fantastische Zeit ist, auch genau falsch. Vielleicht sollte man total in die Surrealität gehen, weil man der Gegenwart kaum Herr werden kann, weil die so schnell sich verändert momentan. Aber ich finde es, bei mir ist es eher, dass ich sage, das ist gerade alles zu interessant, um sich viel auszudenken.
Ja. Also so Kulturschaffende, die man so, mit denen ich so Interviews gelesen habe oder mit denen ich auch gesprochen habe, die waren alle schon sehr früh, also schon letztes Jahr, Mitte letzten Jahres oder so, von der Sorge geprägt, dass wir jetzt einfach erstmal 5 Jahre lang nur noch Bücher und Filme haben werden, die irgendwie während der Corona-Zeit spielen oder die Corona auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie thematisieren und wir alle jetzt in so einem Loop sind, in dem wir aus diesem Thema nicht mehr rauskommen und nur noch über Pandemie und dieses ganze Zeug irgendwie reden und das irgendwie auch künstlerisch alle aufarbeiten müssen.
Nee, ich glaube, das hat sich erledigt durch den Beginn des Ukraine-Krieges.
Ja.
Also, weil das ist dann war sozusagen diese Sorge um Pandemie und wie leben wir jetzt zusammen und um die Sorge um die eigene Gesundheit im Endeffekt, die wurde so stark relativiert dadurch, nee, jetzt ist ganz retro, sind Dinge, die man wirklich in die Welt der Filme und der Geschichtsbücher geschoben hat, sind jetzt wieder aktuell. Ich kenne mich auch an solche Sachen. Also gerade das Jahr 2021 hat so einen, das ist so, es war wirklich auch ein Jahr, an dessen Ende ich dachte, hey, es war nicht cool. Also sozusagen, es hat mich sehr enttäuscht. Ich hatte so Anfang des Jahres irgendwie die Hoffnung, wow, das wird jetzt wahrscheinlich, jetzt geht's voran und dann kommen wir aus dieser Pandemie-Geschichte raus und es wird optimistisch und dann gibt es so einen Aufbruch. Und es gab dann immer wieder Rückschläge und es gab diese furchtbaren Debatten mit diesem Aufkommen der stärker werdenden Querdenkenbewegung und diese Spaltungsmomente, die einfach wirklich belastend waren, auch teilweise durch Familien gingen, die man irgendwie kannte. Und das sind wirklich seit Wahnsinn sehr, sehr unangenehm. Auch so der Diskurs darüber und das Misstrauen gegenseitig in verschiedene Geisteshaltungen und Umgang mit diesem Thema. Und dann so, und dann gleichzeitig so ein bisschen so eine Technik-Euphorie, dass man dachte, ja, okay, jetzt kommt dann bald das Metaverse von Facebook. Oder Facebook wird es nicht schaffen, aber andere Player werden es dann vielleicht umsetzen. Oder dann leben wir mehr auch noch so in diesen, dass man sich dann Kleidung im Internet für seinen Avatar kauft und so jenseits vom Gaming. Und das auch so, das wird dann bald losgehen, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und dann 2020 auf gar keinen Fall. Also niemand will das und es gibt echt größere Probleme als das sozusagen, als sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Und das war dann so tragisch, es war teilweise auch so ein bisschen wohltuend, weil man von diesem Tech oder auch, oh, die Bitcoins sind zusammengebrochen, die Kryptowährungen sind jetzt.
Das hat man irgendwie mit Genugtuung wahrgenommen. So.
Im gewissen Maß ja, weil man dann sagt, ja, kannst du doch nicht mit nichts reich werden.
Ja, genau.
Ach doch, ohne irgendwas zu tun, nur weil du zum geschickten Zeitpunkt deine Wallet aufgefrischt hast oder so. Ach, das tut mir jetzt leid für dich. Ja. Also sozusagen, es ist so ein bisschen die Genugtuung, die spüre ich doch, dass ich auch. Ja.
Du hast ja in Hildesheim studiert. Das ist ja eines der renommierten Schreibstudien.
Seinerzeit war das gar nicht so renommiert. Seinerzeit fand ich dieses Konzept gut. Es gab dann, also gerade diese Kulturwissenschaften. Ich hatte mich auch anfangs, bin einfach als Kulturwissenschaftler dahin, weil ich auch, klar, ich wusste, Schreiben ist so auf der Eins wahrscheinlich von Dingen, die mir liegen. Aber ich fand diesen Studiengang kreatives Schreiben und Kulturjournalismus so ein bisschen bizarr von der Benennung und auch, ich fand es auch so ein bisschen peinlich, um ehrlich zu sein. Und dachte, ne, Kulturwissenschaft und ästhetische Praxis klingt so ein bisschen seriöser, als würde man wirklich was studieren. Und habe dann vor Ort festgestellt, na gut, ich schreibe schon überwiegend und ich brauche dann, wenn ich in diesen Studiengang wechsle, am Ende nicht in vier Fächern Diplom zu machen, sondern nur in einem. Und bin dann auch dann vor Ort letztlich gewechselt, motiviert von ein paar anderen KommilitonInnen. Nee, es waren sogar alles Typen, KommilitonInnen. Und damals war es aber noch so, es gab halt zwei Bucherscheinungen aus Hildesheim. Das waren zwei Erzählbände von Mariana Lecki und von Paul Brodowski, die sich beide so 820 Mal verkauft hatten oder so. Es waren sozusagen, das war aber so der Stolz des Studiengangs, es gibt hier zwei Bücher. Und das war dann, und dann vielleicht gibt es eines Tages auch mal einen Roman aus Hildesheim, das wusste man aber noch nicht so genau. Und es gab eher so dieses, immer so dieser Blick, der Blick nach Leipzig, wo schon mehr gewesen war. Und dann hat sich das erst eigentlich dann so angefangen zu entwickeln, als ich da aber auch schon fertig war. Ich bin dann 2009 dort weg und seitdem sehr sporadisch und auch wiedergekehrt.
Eine Freundin von mir hat da auch studiert, mit der ich meine Zeit lang eine intensive Zeit hatte. Und die hat mir dann zum Beispiel, die hat mir übrigens auch Schimmernder Dunst geschenkt damals. Ja, hat gesagt, hier, das ist genau das Buch für dich. Und sie hatte auch recht, weil sie mich da irgendwie gut einschätzen. Die hat tatsächlich auch immer so ein bisschen, wollte immer meine Autorentätigkeit fördern und so. War da immer sehr hinterher, mich da irgendwie zu pushen. Und die hat mir mal so eine Geschichte aus Hildesheim erzählt, die ich so gut fand immer, dass es da mal einen Kurs gab mit einem Dozenten, der erklären wollte, wie Schreiben unter Drogen funktioniert. Und dann haben sich alle ein Wochenende getroffen und haben die verschiedensten Drogen besorgt und dann haben die alle genommen und haben dann weirde Texte.
Alle an einem Wochenende, ja. Ist auch so ein bisschen.
Also da hat sie den ganzen Kurs getroffen.
Vielleicht.
Dann hat sie den ganzen Kurs getroffen, jeder hat eine andere Droge bekommen, so in etwa. Und dann haben die das genommen, dann geschrieben und dann gab es so einen Riesenskandal und der wurde dann auch gefeuert und dieser Kurs wurde verboten und so, weil es eben zum Drogennehmen.
In welcher Zeit war das ungefähr?
Dann habe ich mit ihr, war ich so.
Eher in den Zehnern, oder?
Ja, kann sein.
Weil wie gesagt, ich bin ja dann 2009 dort weg, aber.
Ja.
Aber ich habe irgendwas von diesem Schreiben unter Drogen, das habe ich irgendwas da mal gehört, aber ich wusste nichts von dem Vorgang, dass das dann. Ich dachte nur, dass es halt so eine germanistische Untersuchung ist von, also viel natürlich auch einfach literaturgeschichtlich durchschauen, schreiben über Drogen und schreiben vielleicht unter die Influence. Und das ist aber das Selbstexperiment gab, okay, es liegt nahe, auch gerade in der praxisorientierten Hildesheimer Schule. Aber das ist
wurde
dann.
Nur einmal gemacht.
Das ist dann wirklich, wurde nur einmal gemacht. Drei sind süchtig geworden.
Das war bestimmt ein guter Ort, wenn da alle unterschiedlich drauf waren und irgendwie sich dann so gegenseitig irgendwie gepusht haben. Dass,
also miserable Texte wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja der Klassiker, dass man irgendwie drauf ist, besoffen, was auch immer, und denkt, man hat die beste Idee aller Zeiten, und am nächsten Morgen denkt man, ach du Scheiße, was habe ich denn da fabriziert?
Ja, ist immer eine Dosisfrage, glaube ich, aber auf jeden Fall dieses, wahrscheinlich so aus den Gesprächen, also sozusagen, es kann schon, glaube ich, in Rausch zu stellen, können schon gute Ideen aufkommen, die idealerweise dann verbalisiert werden, jemand anderes merkt sie sich und dann kann man die nochmal prüfen, nüchtern. Mhm. Aber ich glaube, ich habe nie irgendwie under the influence geschrieben, an irgendeiner, also außer Koffein. Das ist sowieso die wichtigste Sache auf der Welt. Also das, glaube ich, würde irgendwie auf alles verzichten, aber zuletzt auf Koffein. Also das ist tatsächlich, das ist meine Lieblingssubstanz.
Du warst ja dann auch in der, hattest dann relativ früh, ich glaube nach Dunst, das Stipendium in der Villa Aurora in L.A., ja. Da hast du dann in Interviews immer erzählt, oder beziehungsweise man muss sich ja dann bewerben mit einem Konzept, das man hat und was man irgendwie machen will und so. Und hast du gesagt, du willst ein Buch schreiben über ein Schauspieler-Ehepaar, das nach L.A. geht, und hattest halt schon so eine genaue Geschichte im Kopf. Die ist aber bisher noch nicht.
Nee, ich glaube, die Wahrheit ist, dass das Exposé zu dieser Geschichte, ich habe mich da mehrmals beworben und das hat dann, ich habe mich da sozusagen rangetastet. Es gab dann erstmal, eine Absage, die Buchbelege kamen zurück von meinem ersten Roman. Im Jahr danach gab es den Anruf, dass man in der engeren Auswahl war. Das war bevor schon der Dunst über Colby County erschienen ist. Mhm. Dass ich bitte wieder bewerben soll. Und dann im dritten Jahr wurde ich dann also wahrscheinlich sehr deutlich genommen. Da sagte mir irgendjemand aus der Jury, dem ich irgendwo begegnet bin, dann so, ja, das Exposé war völlig egal, wir wussten, dieses Buch war toll. Und dann dachte ich so, ja, vielen Dank, ich habe auch im Exposé gearbeitet. Allerdings, das im ersten Jahr mit heißer Nadel gestrickte, unfertige Exposé habe ich von Jahr zu Jahr verbessert. Mhm. Und es ging um einen Text, den ich, glaube ich, nie vorhatte, wirklich zu schreiben, ehrlich gesagt. Wobei, wenn ich daran zurückdenke, ist eigentlich ein ganz guter Stoff war. Es ging um die Geburt des Kindes in Hollywood und so eine komische sektiererische Aussteigerfantasie nach Los Angeles, die ich aber jetzt auch momentan nicht mehr fühlen würde. Dafür ist Los Angeles irgendwie so überfunktionalisiert. Vielleicht geht es in 10 Jahren wieder oder so. Aber es war ja auch damals, als ich 2013 hingegangen bin, war gerade so irgendwie dieses amerikanische Jahrzehnt hatte begonnen. In meiner Wahrnehmung, so diese 10er-Jahre waren für mich sehr USA geprägt, während ich in den 2000ern total England geprägt war. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich in meinen MP3-Player mal schaute, so 2008, und feststellte, hey, es ist alles aus England. Also diese ganze Musik.
The Bands und so.
Ja, oder auch die elektronische Musik, die ich hörte. Und selbst, also das war sehr, sehr UK-lastig.
Deswegen, dein erster Roman spielt ja auch in London.
Ja, genau. Das war auch prägend. Das war so hatte das Auslandssemester, Erasmus in London. Mhm. Genau, ich wollte unbedingt nach London und hat dann zum Glück geklappt. Und war dann auch, und dann, leider habe ich es dann, da habe ich meine Affinität zu London so ein bisschen gekillt, weil dieses Buch war dann fertig. Und da dachte ich, ja gut, ich werde jetzt nicht noch ein Buch, das in London irgendwie spielt, schreiben. Und es ist auch sau teuer, da zu sein. Und irgendwie bin dann nie mehr so richtig zurückgekehrt, außer von einzelnen Besuchen. Der letzte aber wirklich 2014. Ich müsste mal wieder hin, auf jeden Fall.
Ich war jetzt neulich, vor 2, 3 Monaten war ich da. Und das erste Mal wieder seit, ich glaube, 20 Jahren oder so. Und das ist schon krass, wie sich das, die hat sich hier echt komplett gedreht, die Stadt. Das ist echt der Hammer.
Und wo warst du dann überwiegend, hast du dich überwiegend aufgehalten?
Wir sind hauptsächlich durch die Innenstadt gelaufen. Wir waren bei einem Auftritt, also meine Frau hat mir das zum Geburtstag geschenkt, weil da ist John Mulaney aufgetreten, so ein amerikanischer Stand-Upper, den ich liebe. Und der hat jetzt einen Entzug gemacht und hat jetzt sein erstes Programm nach dem Entzug gemacht und hat dann im ganzen Programm erzählt, wie er damals mega drauf war, der war so auf Koks vor allem, und dann seine Freundin eine Intervention gemacht haben. Und diese ganze Geschichte hat er dann nacherzählt in diesem Stand-Up-Programm, das wirklich das Lustigste ist, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und er ist eben in London aufgetreten und dann hat sie extra für Tickets geholt. Und dann waren wir hauptsächlich so in der Innenstadt, hatten in der Nähe von Paddington unser Hotel und so und sind dann da überall und hauptsächlich aufgehalten. Sind auch in die Tate und so, diese ganzen Sachen, die ich dann irgendwie gar nicht mehr kannte.
Ich war damals in Homerton bei Hackney, was so bisschen das war 2007, 2008, und das hatte damals so ein bisschen vielleicht ein paar Jahre später Neukölln, so diese Art von Gentrifizierungsstand, das ist schon, war so, entwickelte sich gerade, man war halt so, Shoreditch war ja schon so das einschlägige, okay, hier ist so hip und hier geht man dann ins Pub und alles sehen irgendwie aufgetakelt aus und hatte so eine, und hatte aber noch auf jeden Fall so eine Vibrance von, das ist cool, war dann irgendwie immer freitags bei Trailer Trash und das waren dann so, das ist dann auch, da gab es auch so Momente wie so Begeisterung, die ich irgendwie gar nicht so oft in meinem Leben hatte, aber da gab es den Moment so, ich stehe bei Trailer Trash und höre das damalige Set von Hannah Holland. Sie spielten so ganz harten Elektro im East End, der so ein bisschen ziemlich prollig war und so ziemlich drüber, also so hysterisch eigentlich. Es war dann diese Zeit mit Röhrenjeans und Neonfarben und das war dann in London, gab es diesen schnellen, harten Elektro, der mich aber total begeistert hat, wo ich dachte so, wow, also selten fällt es, wow, ich wäre jetzt gerne die Person, die diese Musik spielt. Ja. Und das gibt es irgendwie punktuell, manchmal erlebt man so diese, wie so eine musikalische Epiphanien oder so Begeisterungen für irgendwas Popkulturelles, in dem Fall musikalisch. Und das hatte ich in London auf jeden Fall damals mit der Party Trailer Trash. Und dann irgendwann viele Jahre später, bis die DJ Hannah Holland, die spielt es mittlerweile eher so House. Und habe ich dann hier in Berlin auf einer Veranstaltung dann so angesprochen, so, hey, ich war damals immer im Trailer Trash und so. Und dann hat sie so, naja, hat das war jetzt, hat dann so meinen Namen gesagt und hat so, yeah, there have been there for many Swedish people at the parties. But, yeah, it's been the days. There's still roots of that music and my new music. Und dann habe ich gedacht, so, ja, irgendwie nicht so sehr. Spiel auch diesen harten Elektro von früher. Wobei, ich würde ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so fühlen. Ja. Genau, und ja, bei London war auf jeden Fall, das war eine prägende Zeit, es war nicht so wirklich lang. Ich war von einfach 7 Monate da und dann ein paar Mal noch. Aber klar, in so einem Alter, was dann auch noch, also zum ersten Mal im Ausland gewohnt auch, 23, 24 war ich. Und danach war ich nochmal in Hildesheim und dann bin ich nach Berlin. Ja.
Es ist interessant, dass immer so diese, es gibt bei dir immer diese Zeiten, die sich dann quasi auch mit deiner eigenen Örtlichkeit in den Büchern irgendwie verbinden und du dann irgendwie weiterziehst. Also ich meine, das Leuchtspielhaus mit deiner London-Zeit zusammenhängt. Kobe Conti war zwar schon fertig, aber trotzdem dann noch die Amerika-Zeit. Irgendwie.
Ja, da habe ich wieder die Recherche nachgeholt, könnte man sagen. Und das habe ich eigentlich zweimal gemacht, weil sozusagen, also Kobe Conti lässt sich am ehesten vielleicht mit Kalifornien assoziieren, obwohl ich das dezidiert nicht dahin gelegt hatte. Ich war auch zu dem Zeitpunkt, als ich das schrieb, noch nie in Kalifornien gewesen. Ja. Und dann hat sich aber wie, das passte noch in diesen Geist so. Mhm. Genauso wie, was auch in den Geist von Kobe County passte, war Kopenhagen. Da war ich aber auch erst dann 2016 zum ersten Mal wieder auf den, als ich auf Fahrrädern so rumfuhr, dachte ich, okay, ich jage meinen alten Büchern nach irgendwie. So über so eine futuristische Brücke dachte ich, okay, ist 100% Kobe County Feel hier gerade, 5 Jahre später. Und interessanterweise habe ich das bei Planet Markdown auch das Gefühl, weil ich dann im Jahr, nachdem das erschienen ist, bin ich ja mit Jakob Nolte zusammen nach Japan. Und viele Konzepte von diesem zentralen Buch befindlichen Kollektiv, die Dolphins, passen eigentlich, oder diese ganzen strengen Regeln, die Dolphins an ihre Lebensphilosophie anlegen, sind so ein bisschen wie in der japanischen Gesellschaft. Die haben ja auch für alles Mögliche so ästhetische Codes und Regeln, die man gar nicht unbedingt durchblickt. Mhm. Aber vor allem auch sowas wie, der Älteste am Tisch wird halt wertgeschätzt durch bestimmte, dass er irgendwas zuerst machen darf oder irgendwas entscheiden darf und so. Und dieses Respekt vor dem Alter, den hatte ich bei den Dolphins auch drin und dachte ich auch wiederum so ein Gefühl von die Recherche jetzt nachgeholt zu dem Buch.
Mhm. Du hast ja in einem Interview, als du in L.A., glaube ich, warst, hast du mal erzählt, dass du eine Space Opera planst, entlang von Begrifflichkeiten, Namen aus meiner Kindheit, Marshall Bravestar mit Star Wars Anleihen. War das quasi schon der Vorentwurf für Planet Magnon?
Ja, da schrieb ich an Planet Magnon. Mhm. Ich fing an 2012. Ich hatte so einen, was bei Planet Magnon der Prolog ist, so eine Klassenfahrt von 15-jährigen Junior-Dolphins, nur Jungs in kurzen weißen Hosen und Stabbeinen. Und dann sind sie mit im Reisebus-Shuttle und trinken Cola-Bier. Und dann findet jemand raus, Duncan, das Genie unter den Dolphins, zeigt so seine Gänsehautpraxis, wie er sich jederzeit überschauern lassen kann. Was dann so eine neue die Celius-Übung wird. Jedenfalls, das gab es so als Fragment. Und dann hatte ich über die Flüssigkeit Magnon, so eine fiktionale Rauschsubstanz, schon mal geschrieben. Und so setzte sich das dann zusammen und so wurde es immer mehr. Und es war dieser überbordende, etwas vielleicht auch überambitionierte Roman, an dem ich auch ziemlich lang gearbeitet habe, also mit Pausen, so zwischen 2012 und 2015 kam er dann raus. Und eigentlich war er noch nicht richtig fertig, als er rauskam. Das war so ein bisschen auch eine anstrengende Erfahrung, weil mein Verlag hatte gefragt, ja, kannst du schon im Frühjahr rauskommen? Und ich dachte so, ja klar, ist doch geil, ist alles. Dann ziehe ich das durch, habe mich so ein bisschen verschätzt und das wurde sehr, sehr stressig. Mhm. Auch so eine Sache, die ich jetzt für alle Zukunft vermeiden werde, weil diese Bücher, die begleiten einen dann ja irgendwie für immer, im Idealfall, wenn sie nicht ganz verschwinden. Und das Gefühl zu haben, da ist ein Buch, was nicht 100% fertig ist, ist nicht so gut.
Nervig,
ja. Aber das war bei Planet Magnon irgendwie toll, dass es so in andere Bereiche hineingecrossovert ist. Also ich habe dadurch irgendwie wirklich wie so sehr gute Freunde kennengelernt. War so ein bisschen, das war so, Buch hat so ein bisschen stärker polarisiert und einige, viele konnten damit einfach gar nichts anfangen. Mhm. Auch so Leute, die vorher Kobe County so voll mochten, haben wirklich so, ach jetzt Science Fiction, das lasse ich aus. Nein. Also was so ein Ausmaß, wo ich denke, was ist mit euch los? Also so Genrehemmung, ja. Angst vor bestimmten Genres und so. Okay, das hatte ich dann aber auch verstanden, okay, das gibt es in der Literatur. Und aber die, die es mochten, das sind dann wirklich auch viele, also Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe, sind jetzt teilweise meine engsten so WegbegleiterInnen. Also aufgrund von dem Diskurs über Planet Magnon so ein bisschen. Und jetzt gerade gibt es in den Münchner Kammerspielen, entsteht gerade ein Animationsfilm dazu. Ja. Der kommt hoffentlich im Herbst, vielleicht wird es verschieben. Und das ist so, das passt natürlich super. Also so eine, von diesen verschiedenen Welten, das dann als Animation am Computer erstellt. Bin sehr gespannt, ob das gelingt.
Aber das natürlich, da habe ich mich dann auch gefragt, weil ja deine, also die anderen Bücher, Kobe County, Allegro Pastel und so, ja, Pastel mehr als County, aber doch irgendwie in einer realen oder sich real anfühlenden Plätzen existieren. Und für Magnon, für Planet Magnon musstest du ja quasi wirklich, das ist ja das Krasse bei Science Fiction eigentlich, finde ich jetzt gar nicht, sich eine originelle Story zu überlegen oder so, aber dieses komplette Worldbuilding, man muss ja eine kohärente Welt entwerfen, in der irgendwie die Dinge irgendwie zusammenpassen auf eine Art, dass man als Leser nicht drüber stolpert. Und das finde ich, die Herausforderung finde ich richtig krass, also in der Vorstellung schon, sich Gedanken machen zu müssen über planetare Konstellationen, die irgendwie, die eben so eine innere Logik haben.
Ja, wobei ich hab da vieles ausgelassen einfach, das war wie so einfach die exzentrische Setzung, oder exzentrisch vielleicht gar nicht so sehr, ich habe vieles vorausgesetzt, dass wenn ich jetzt bestimmte Dinge anskizziere, dass der Leser und die Leserin das auffüllt mit dem popkulturellen Gedächtnis, wo ich einfach von meinem eigenen popkulturellen Gedächtnis oder das vielleicht einfach ein generationsspezifisches aufgeschlossen habe, dass man nicht denkt, wenn da jetzt Raptor steht, denkt ja wohl jeder an den Raptor aus Jurassic Park. Das war so meine Wahrnehmung. Und dann gab es aber dann teilweise auch, merkte ich so, dann irgendwie so auch renommierte ältere Kritikerinnen, die dann so, ja, die sich dann diese Dinge nicht vorstellen konnten, weil sie mit den Begriffen nicht so richtig was anfangen konnten. Und das ist mir dann auch so aufgefallen, ja stimmt, macht Sinn, man müsste es mehr beschreiben, aber ich bin gar nicht so sehr für episches Beschreiben, mache ich eigentlich nicht so sehr.
Muss man ja auch nicht, also
muss
dann,
man nicht unbedingt,
schließt man halt Leute aus, aber ist ja egal.
So kann man das sehen, wobei ich glaube, Planet Magnon wäre mit mehr Lust an der Beschreibung und weniger Kargheit tatsächlich das bessere Buch geworden. Mhm. Also wenn es sozusagen, wer sich getraut hätte, sich mehr auf dieses Genre-Ding einzulassen. Mhm. Und das würde ich jetzt auch, wenn ich das sozusagen nochmal schreiben würde, wäre es umfangreicher sicherlich. Und so ein bisschen weniger kompliziert, ein paar Sachen würde ich weglassen. Mhm. Ist jetzt auch gerade ich helfe bei dem Drehbuch so ein bisschen mit für diesen Animationsfilm. Und da war dann jetzt auch so Kill Your Darlings, also viel stärker, es geht um die Heldenreise von Martin Elliott, der mit dem Kollektiv der gebrochenen Herzen kokettiert, beziehungsweise die Frage stellen muss, ist er vielleicht eher ein Hank als ein Dolphin und was tut er? Und der ist Waisenkind und hat diese und ist in Konkurrenzbeziehung zu seinen anderen Kollektivmitgliedern. Das sind eigentlich alles relativ klare Sachen. Ja. Und die kann man jetzt in diesem Film, der nicht länger als 2 Stunden dauern soll, ein bisschen verdichten. Und in dem Buch kam so vieles noch mit rein, was ich reinpacken wollte. Aber es ist eigentlich noch gerade ganz interessant, das nochmal, auch an dem Stoff nochmal neu zu arbeiten. Mache ich jetzt aber auch nicht endlos lang, sondern so ein paar Wochen.
Was ja in deinen Büchern immer wieder zu finden ist, was ich am besten nachvollziehen kann oder am besten fühlen kann oder was wahrscheinlich auch am meisten mit mir resoniert, wie man so schön sagt, ist diese Vorliebe, unterstelle ich dir jetzt mal, für trostlose Orte. Also die Feinkostabteilung im Karstadt am Hermannplatz etc. Also gerade in Allegro Pastel natürlich, wo es dann auch echte Orte sind. Aber auch so auch da, wo sie erfunden sind, haben die immer so eine gewisse Trostlosigkeit. Und mir persönlich geht es so, ich liebe solche Orte. Ich habe noch nicht 100% herausgefunden, warum, aber ich finde immer, dass es etwas, ich finde, es hat etwas extrem Tröstendes, an Orten zu sein, an denen die Menschheit im Grunde genommen gescheitert ist, weil sie zu überambitioniert waren oder so oder irgendwas versucht haben, was dann nicht so 100% geklappt hat und jetzt müssen irgendwie alle damit leben. Das finde ich irgendwie, das macht etwas mit mir, was mir eine totale, ja nicht Genugtuung, aber so eine totale Ruhe beschert auf so eine gewisse Art. Also magst du überhaupt trostlose Orte oder ist
das? Nee, ich habe das kann das Gefühl teilen. Ich frag mich, während du das ausführst, das frage ich mich gerade, ob ich jemanden kenne, der das nicht hat. Also was ist irgendwie doch.
Ich kenne so viele Leute, die alle sagen, wenn ich sage, oh, hier ist aber schön, sagt fast jeder, hä, bist du doof?
Ja, ja, okay. Ich habe aber sozusagen, also ich kann total nachvollziehen, diese auch, ich mag manchmal auch sogar, das hat so ein Ausmaß wie, dass ich so traurige Einzimmerwohnungen wahnsinnig beruhigend finde. Also ja. So Schuhkartons, wo ich denke, wow, es ist nur das. Und man könnte da denken, wow, wenn ich hier so leben würde, dann müsste ich voll viel ausmisten. Ich müsste mich so ein bisschen alles so minimaler aufstellen, viel Sachen loswerden, hat man nur so das Notwendigste. Und das ist dann so, das ist so ein beruhigender und heimeliger Gedanke, ja. Der natürlich aus dem Luxus heraus in einer etwas größeren Wohnung zu wohnen mit altem Mietvertrag irgendwie dann natürlich absurd ist und vermessen, aber gleichzeitig wie so sich einzureden, hey, im Zweifel wäre ich mit sowas auch glücklich oder ich könnte so oder auch sowas wie in eine Kleinstadt ziehen, in so eine Einzimmerwohnung und aber eine Bahncard 100 sich gönnen und regelmäßig nach Berlin reisen, das wäre auch okay. Ja. Also wie so ganz, 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 ganz tief stapeln und ich glaube, da sind auch so traurige Einkaufspassagen oder ich habe auch so, ich empfinde auch oftmals gute Laune, wenn ich mit sehr viel Ruhe durch einen Discounter gehe und mir Lebensmittel kaufe, aber nicht in diesem Modus, man erledigt schnell einen Einkauf, sondern in einem Modus, und das war ja was man in der Pandemie, glaube ich, oft tatsächlich auch produktiv erfahren hat, aus kleinen Freuden viel zu machen oder aus Dingen, die eigentlich gar nicht freudvoll sind, was Freudvolles herauszunehmen, wie zum Beispiel, ich habe Musik gehört und habe Aldi eingekauft und das war von vorne bis hinten schön. Dieser ganze Vorgang sozusagen, weil man hat irgendwie gedacht, das ist wirklich ein ganz gutes Album und man hat sich Zeit genommen dafür und diese Wertschätzung von Dingen, die eigentlich als traurig besetzt sind, sowieso das sozusagen, ich habe so über die Begriffe Behaglichkeit und Glamour zuletzt nachgedacht, ja. Die glaube ich für die Figuren in meinen Texten oder auch für mein eigenes Bewusstsein beide wichtig sind und beide sind halt bezeichnenderweise nicht so richtig positiv besetzt. Also Glamour ist ja immer eigentlich schon immer eine Lüge, denkt man. Oder es ist, Glamour ist quasi schon immer am Vergehen. Und Behaglichkeit ist ja auch sowas, ja, das kannst du mit dir alleine machen. Das ist so total, das ist so wie,
ist auch langsam.
Ja, bleib zu Hause mit deiner Behaglichkeit sozusagen. Aber es sind so zwei sich eigentlich widersprechende Sehnsüchte, zwischen denen ich persönlich, aber ich glaube auch viele meiner Figuren, so changieren. Und dieser sphärisch langsam genügsame Einkauf im Discounter unter FFP2-Maske fällt sicherlich viel eher in Behaglichkeit, aber da, wo man eigentlich Behaglichkeit nicht unbedingt vermuten würde, genau. Mhm. Und den Glamour, ich glaube, je älter ich werde, desto geringer wird eigentlich die Sehnsucht nach Glamour, glaube ich. Aber das ist auch sozusagen, habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel leider. Wann war das letzte glamouröse Gefühl? Wann war dein letztes glamouröses Gefühl, Nils?
Gute Frage. Ich hab das letzte Mal an Karneval. Ich komme ja aus Köln, wie gesagt. Yeah. Jetzt war ich nach zwei Jahren das erste Mal wieder
beim Karneval. Du hast es erwähnt, ja.
Dann war ich das erste Mal wieder beim Karneval. Und ich war so glücklich, weil alle Leute um mich herum auch glücklich waren. Mhm. In der Kneipe irgendwie stehend und Lieder singend. Also ich hatte so ein Kostüm an, wir haben so ein Kostüm abgesprochen und dann nach zwei Tagen musste ich mal irgendwie was anderes anziehen, weil ich hatte auch hohe Schuhe beim Kostüm und habe mir Füße einfach wehgetan. Und dann habe ich so ein anderes Kostüm angezogen mit so einem goldglitzernden Rock und sind dann ausgegangen. Und da hatte ich gleichzeitig nicht nur dieses Karnevalsglücksgefühl, sondern auch ein Gefühl von Glamour, weil ich mich wahnsinnig glamourös fand. Mhm. Wie ich dann auch so überall getanzt habe und dann alle Leute in den Arm genommen habe, um mit ihnen Lieder zu singen und so. Da fand ich mich sehr glam.
Wegen des, also glitzernder Rock ist erstmal nahe, dass man glam ist, aber sozusagen das Gefühl von, ja doch, weil natürlich Karneval ist ja auch in sich schon, glaube ich, so gebrochen in der Glamourosität, weil es ja so total basisdemokratisch, dass hey, alle in Köln feiern das. Mhm. Ich habe es auch einmal probiert, aber es ist nicht gut aufgegangen, weil das war zu sehr, ich bin mit einem Freund, der an einem Verlag arbeitet damals, bei Dumont hat er gearbeitet. Ja. Und das ist wie so, den kenne ich aus dem Studium, enger Freund, und dann habe ich ihn besucht. Und das ist jetzt auch 10 Jahre her, genau, das war 2013. Und dann war das aber dann ist der aber auf so eine Fete gegangen, wo seine ganzen Kollegen waren und so die ganzen Leute aus dem Verlag. Und das fand ich dann, ich fühlte mich dann eher wie so auf der Buchmesse oder so. Naja. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Das war dann auch, und auch dieses morgens anfangen, Bier zu trinken. Ich wurde einfach auch aggressiv. Das war ein bisschen düster. Also es war, ja. Ich habe gedacht so, nee, das ist auch, ich habe dann einen Text darüber geschrieben, Endlich Karneval. Ja. Der Titel ist halt super. Ja. Der Text ist aber auch ein bisschen trist, weil der Tag ein bisschen trist war. Und das war so eine Textserie, wo ich eigentlich wirklich nur bei der Wahrheit geblieben bin. Und wenn ich was ausgedacht habe, ist es wieder rausgeflogen, weil das auch nicht so gut passte. Ja. Und dann musste ich bei der Wahrheit dieses Tages bleiben. Und der Tag war einfach so ein bisschen regelrecht dark. Also auch der Freund von mir meinte dann nachts bei McDonald's, dass er einfach nie mehr Alkohol trinken wird. Es passiert doch immer irgendwas Schlimmes. Also Leute werden verletzt, man weiß nicht mehr warum und so. Und ich habe Und das ist wirklich so eine, ach so, hast du die frühe Midlife-Crisis, so wir waren damals so 30, knapp, noch nicht, 29 waren wir, aber so genau aus wie an so einem Scheidepunkt. Und wir saßen in diesem McDonald's, und ich hatte auch auf mein Kostüm hin, sagte auch so eine Frau in der McDonald's, oder junges Mädchen eher, also so wahrscheinlich Teenagerin oder noch jünger, nee, Teenagerin sicherlich, na, warst du auf einer Transenparty? Und ich dachte so, ey, leider nein. Ich war auf einer ganz normalen Karnevalsparty und ich bestelle jetzt ein Royal TS-Menü. Das kannst du mir glauben. Und ich hoffe, dass die hier gut performen. Aber die Wahrheit war, dass dann so die Fries waren zu, weil es so ein hoher Andrang war am Karnevalsabend bei McDonald's in Ehrenfeld oder so, waren dann die Fries so
zu früh innen, rausgeholt.
Ja, genau. Und dann, genau, und innen halt noch so ein bisschen roh und außen zu heiß. Mhm. Das ist ja jetzt sogar McDonald's performt jetzt hier nicht gut. Mein Freund war in diesem nie mehr Alkohol, alles ist schrecklich Modus. Und ich habe ihn dann noch versucht zu beruhigen. Ja, du hast aber auf dieser Party vorhin in der Columbia Wagenhalle, da hast du mal eine Schlägerei verhindert, weil du dazwischen gegangen bist und du hattest totale Empathie mit diesen Jungs, weil du auch besoffen warst. Und deshalb konntest du die Empathie aufbringen und du hast die wieder vereint. Und der hat so, ich erinnere mich überhaupt nicht daran. Und dabei war es wahr.
Ja. Aber ich war mal an Karneval auf einer Verlagsparty von Kiwi, als ich mein Buch bei Kiwi gemacht habe. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese Verlagsparty oder beziehungsweise so überhaupt Firmenpartys an Karneval, wenn du kein Teil dieser Firma bist, ist das eigentlich alien. Also ist das eigentlich super uninteressant, weil da dann eine Gemeinschaft gefeiert wird, in die man auf gar keinen Fall reinkommt.
Absolut, genau.
Gerade als Autor bei einer Verlagsparty ist ja dann erst recht.
Das war komisch, ja.
So ein Pseudo-Ehrfurcht, weil sie alle immer ehrfürchtig sein müssen, wenn der Autor da ist. So in
ja,
etwa
ja.
Irgendwie und dann,
ja, ja.
Das funktioniert nicht so gut.
Das ist tatsächlich, ist aber auch ein bisschen, dieses Gefühl habe ich, dass ich auch auf der Buchmesse, weil dann oft auch die Branche feiert sich und man ist als Autor nur so indirekt Teil der Branche. Also man kann natürlich, wenn man dann, ich gehe dahin, wenn ich ein Buch vorstellen muss oder so, aber ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Hatte dann, als 2020 mein letztes Buch rauskam, hatte ich auch regelrecht Lust gehabt, mal wieder auf eine Buchmesse zu gehen, aber wieder zu schauen, was so passiert ist in den letzten 5 Jahren. Mhm. Und dann sind diese Buchmessen alle ausgefallen. Jetzt habe ich eine ganz, ganz große Lücke, dass ich nie mehr auf Buchmessen war. Mal schauen und dann beim nächsten Buch würde ich es dann machen. Aber es ist tatsächlich, irgendwie hat man da nicht so richtig was verloren, wenn man nicht in einem Verlag arbeitet und das so alltäglich macht. So.
Ja, naja. Also wie gesagt, diese Trostlosigkeit, ich habe ja auch quasi ein ganzes Buch über Trostlosigkeit geschrieben. Das war dann bei Kiwi, Tristesse Renaissance. Ich wollte eigentlich, dass das die traurigste Reise aller Zeiten heißt. Und dann wurde gesagt, der Vertrieb möchte das nicht, weil das kann man nicht verkaufen. Ja. Und deswegen heißt es leider nicht so.
Ja.
Aber das, also das.
Wie heißt jetzt Tristesse?
Tristesse Renaissance.
Renaissance, okay.
Genau. Was mir auch noch auffällt, wo ich auch noch unbedingt mit dir drüber reden will, also ich könnte auch noch über viele, viele andere Dinge reden, aber eine Sache, die ich sehr auffällig finde und die ich sehr interessant finde, auch aus Autorensicht, oder wahrscheinlich vor allem aus Autorensicht, sind Namen. Ich finde, du hast eine große Freude daran, deinen Figuren Namen zu geben. Ich finde, die Amis können das besser. Ich finde, viele deutsche AutorInnen tun sich wahnsinnig schwer mit Namen. Die klingen dann immer scheiße.
Aber liegt das bei den Amerikanern vielleicht daran, dass amerikanische Namen in unseren Ohren immer so gut klingen?
Nee, ich glaube, es gibt eine größere Lust an Namen, habe ich das Gefühl. Also auch genreabhängig. Ich finde, Namen in Comedy, Filmen und Texten und so sind auch nochmal anders als in anderen Kontexten. Und ich finde, es gibt da einen sehr, sehr großen Wunsch nach einem guten Namen für die Figuren zu finden. Und das finde ich bei dir auch. Und ich kämpfe auch immer sehr mit mir oder ringe sehr mit mir, um, wenn ich fiktiv schreibe, Namen für meine Figuren zu finden. Mir ist immer aufgefallen, als ich Regie studiert habe im Studium, als ich einen dritten Kurzfilm, so innerhalb des Studiums muss man ja immer so Kurzfilme machen und so, ist mir irgendwann aufgefallen, dass meine männlichen Figuren im ersten Moment immer alle Thomas heißen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Namen habe, aber das schien mir anscheinend.
Versuchte mal Sebastian. Ja, oder Max.
Schien mir ein guter Durchschnittsname zu sein. Ich habe immer alle Thomas genannt und dann bewusst davon abgelassen. Aber ich finde die Namen in deinen Stücken, in deinen Büchern super immer. Und ich finde, deswegen wollte ich mit dir darüber reden, wie du die Namensfindung angehst und wie wichtig dir die Namen sind. Weil also Jerome Daimler zum Beispiel ist ja auch schon so ein geil deutscher Webdesigner-Name, wie in der Lego Pastel und so. Das finde ich auch sehr clever. Jetzt ist die Frage, ist das bei dir intuitiv? Also ergeben die sich einfach die Namen oder zerbrichst du dir darüber auch den Kopf?
Beides würde ich sagen. Ich habe das, Jerome Daimler war wirklich für mich auch der Auslöser, das Buch schreiben zu wollen, das erst Jerome Daimler heißen sollte. Und ursprünglich, und dann kam ich nicht so richtig weiter damit. mit, also nur mit dieser einen Figur, die dann so der in Maintal gebliebene, sich aber urban verstehende Mensch, Mann sein sollte. Das hatte dann auch eher so eine Idee, dass dann auch ihn und sein politisches Engagement so abzubilden. Und ich bin dann von dem Projekt, wie kamen wir so richtig weiter? Fragte mich auch, warum schreibe ich das jetzt personal zum ersten Mal? Ich könnte da auch einen Ich-Erzähler nutzen, aber nur um mal was anderes zu machen, okay. Und das hat sich dann, und dann kam dann die weibliche Figur und die Idee, dass es eigentlich eine Beziehung gehen sollte, hinzu. Und dann Tanja Arnheim, den Namen hatte ich eigentlich aus Planet Magnon. Da war eine Figur, die war so benannt, was auch aus der Namenswelt der Planet Magnon-Figuren total rausgefallen wäre. Den Namen hatte ich irgendwie ersetzt, wollte den aber noch benutzen.
Ja.
So waren diese beiden Namen zum Beispiel dann relativ schnell da. Bei Jérôme Daimler war es, das war die Zeit, als Jérôme Boateng so der vielleicht der glamouröseste deutsche Fußballer war, irgendwie auch so auf dem Zenit seiner Innenverteidiger-Skillhaftigkeit und irgendwie gut angezogen. Ich beschäftige mich durchaus auch mit Fußball. Ich möchte aber nicht viel darüber sprechen jetzt. Und dann manchmal denke ich, verbringe vielleicht doch teilweise auch zu viel Zeit mit dem Rückzugsraum Fußball. Also sozusagen ist immer dann so diese Option, wenn einem gar nichts einfällt, geht man auf kicker.de und liest da Artikel oder das sowas.
Eintracht ist dein Verein, oder?
Eintracht ist mein Verein, wo ich dann jetzt natürlich in gewissem Maß auch eine sehr glückliche Zeit hatte. Also ich würde sagen, seit es ging so los, als ich so 10 war oder so, beim Vater im Stadion war und dann seitdem verfolge ich, was Eintracht Frankfurt so macht.
Mhm.
Und da ging es ja jetzt hoch her zuletzt. Es war schon ein tolles Erlebnis letztes Jahr am 18. Mai auch in Frankfurt zu sein, als sie dann den Titel gewinnen und so. Das hätte ich mir nicht unbedingt so mit Eintracht Frankfurt stark sympathisierend, dass das passieren würde, hätte man mir vor 10 Jahren, hätte ich das nicht geglaubt.
Ja.
Genau, aber ja, dazu und dann gut, Jérôme, okay, klar, Jérôme Boateng war so der Name und Daimler dann, okay, so eine große deutsche Firmendynastie und das, diese beiden sozusagen, so, weil ich auch dachte, okay, das ist ein Roman, der in Deutschland spielen wird und dann so ein Deutschlandgefühl dieser Zeit, neu und alt, sozusagen Jérôme und Daimler und dann war das. Und das war dann auch so ein Moment, okay, geil, das würde ich gerne machen. Die Figur blieb übrig aus dem Projekt, was ich nicht gemacht habe und kam dann in der Gruppe Stell vor.
Und dann Tanja Arnheim aus Planet Magnon geliehen. Wim Anderson aus Kobe County ist ja dann auch wieder in Allegro Pastel. Also die Frage ist, gibt es ein Randdiverse? Ich habe mich gefragt, ob du einfach versuchen willst, alle Bücher miteinander zu verknüpfen, dass man am Ende... Weil du auch hast auch irgendwann geschrieben, du willst einfach alle 5 Jahre ein kleines Büchlein schreiben und so ein bisschen an dein Leben ändern, wärst du zufrieden. Würdest irgendwann, das, so wie bei Stephen King ja auch zum Beispiel, bei dem ja auch alle Bücher über diesen dunklen, wie heißt der dunkle Dings irgendwie verbunden sind, gibt es bei dir auch den Plan des großen Rand?
Ja, der ist ja schon, ich glaube, der ist schon jetzt nicht aufgegangen, weil, also man könnte so ein bisschen wie Quentin Tarantino hat, glaube ich, diese Erzählung. Das ist ein Film, den die Figuren aus, jetzt komme ich gerade durcheinander mit den Filmtiteln von Tarantino,
ja.
Aber es waren die Movie-Movies und die Movies. Es gab die Filme, die anderen Figuren in seinen Filmen gucken würden. So könnte man es noch hinbiegen, dass man sozusagen sagt, Planet Magnon ist ein Buch, das Tanja Arnheim geschrieben haben könnte. Und das ist dann so immer so der Schritt von Halbfiktion zu Realfiktion oder so Vollfiktion, Halbfiktion. Aber ich glaube, dass es irgendwie insgesamt ein Universum ergibt sich einfach daraus, wenn ich weiterhin mit innerem Antrieb und Interesse diese Texte schreibe. Sie werden immer Verbindungen haben und Themen werden sich durchziehen und mein passives Temperament wird sich auch durchziehen. Und insofern entsteht, glaube ich, ein Universum, aber ich habe das nicht konzeptionell geplant. Also weil auch wenn man das konzeptionell plant oder wenn man irgendwie festlegen würde, als übernächstes schreibe ich dann die Fortsetzung zu, dadurch legt man sich auch so fest und ist nicht offen für Spontanität oder für dann, es kommt dann halt ja unter Umständen anders. Also, aber ich finde sozusagen das Gefühl, dass die Bücher, also insbesondere 2, 3 und 4, Leuchtspielhaus am wenigsten, weil das eh noch so ein Ausprobierstadium war, eher. Daran finde ich auch vieles immer noch interessant und toll und könnte mir auf jeden Fall vorstellen, sowas wie den Planet Magnon-Kosmos irgendwann wieder aufzugreifen oder auch nach Kobe County zurückzukehren oder in 20 Jahren, 30 Jahren zu überlegen, was machen Jérôme und Tanja heute. So, das ist sozusagen, das würde ich nicht ausschließen, dass sowas passiert, aber es kann genauso gut sein, dass jedes neue Buch in etwa alle 5 Jahre ein neuer Kosmos ist auch.
Ne, wird sich nicht limitieren.
Es gibt, ja, nicht limitieren und auch nicht so strenge konzeptionelle Festlegungen zu machen, weil die auch, das ist dann so ein Anspruch an die Kontrolle zu wahren, der dann irgendwann noch steif wird. Also.
Naja. Kobe County ist so ein bisschen dein Rocky Beach, ne? Ich finde, es gibt so diese erfundene, sich kalifornisch anfühlende Örtchen.
Mhm.
Hast du drei Fragezeichen gehört? Nicht wirklich, nee.
Ich hatte auch wahnsinnig viele Hörspielkassetten, natürlich, ja. neben den ganzen Kisten voller Spielsachen, weil ich auch noch viele Plastik-Hörspiele noch.
Aber drei Fragezeichen
hatte ich nicht viel. So, ja. Dann eher TKKG und ALF, das sage ich, also was einfach die Synchronfassung der Serie, ja. Mit noch einem Erzähler, glaube ich.
Stimmt. Manchmal, wenn man Glück hatte.
Ja.
Und manchmal war es auch super weird, was sie gerade, wenn man nur so Geräusche hat, wie die was machen.
Ja.
Und man dann so raten muss.
Aber relativ günstig hergestelltes Hörspiel eventuell. Ja,
das stimmt.
So ein Spin-off.
Ich hatte eine ALF-Kassette, die ich darauf runtergehört habe, wo er das Lied schreibt. Das fand ich so cool, dass er einen Song macht.
Mhm.
Wo er in der Garage irgendwie dieses Hilf, dann fängt er mal an, Hilf mir, Rhonda, hilf zu singen.
Ja.
Auch geniale Übersetzung an der Stelle. Lieber Live, ich fand das ein wahnsinnig gutes Gespräch. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal fortsetzen können, weil es gibt noch viele Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Wusstest du übrigens, dass Maintal eigentlich, man hat die Bürger gefragt, wie sie wollen, dass es heißt, und sie wollten in der Mehrheit, dass es Mainstadt heißt. Und dann haben sie es aber trotzdem Maintal genannt.
Da bin ich ganz dankbar für, glaube ich. Mainstadt. Es ist ja auch, vor allem, weil das ja nochmal gelogener wäre, dass es ja wirklich, es sind eigentlich vier Dörfer, die lose miteinander verbunden sind. Die gehen
Dörnigheim, Bischofsheim,
Wachenbuchen und Hochstadt.
Und Hochstadt, genau.
Ja, meint es Hochstadt, also da hat meine Mutter ihr Haus. Dann Mainstadt wäre dann, also eine Stadt ist es irgendwie wirklich nicht. Dann Maintal ist so ein abstrakteres Gebilde und auch so ein künstlicherer Begriff.
Ja.
Das finde ich schon besser.
Mainstadt hätte sich auch irgendwie wäre, glaube ich, nicht gut angekommen.
Als Kind hat mich das schon gegrämt, dass es eben nicht, es gab die andere Variante, wäre zwei Stadtortsteile an Frankfurt anzuschließen und zwei an Hanau.
Ja.
Das hätte ich dann schon besser gefunden irgendwie als Kind, aber jetzt mittlerweile ist es natürlich so, man muss dann damit produktiv umgehen. Und jetzt habe ich halt ich versuche meinen Teil groß zu machen.
Ja, sehr gut. Viel Erfolg dabei. Wir unterhalten uns dann nächstes Mal darüber, wie es gelungen ist und wie groß mein Teil mittlerweile geworden ist.
Ja, bin gespannt.
Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Die Nils Buckelberg-Erfahrung.